Filmfritzen, nur die zwei, in Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Da sind wir wieder.
Hast du gerade die Aufnahme schon gestartet?
Ja.
Hallo, ja. heilen wir oder hört sich das gut an?
Ja, hört sich gut an.
Okay.
Finde ich.
Ich hatte gerade eben, als das Intro kam, noch nicht meine Kopfhörer drauf,
nur für so.
Das Verständnis. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ich habe eine Idee für den Anfang.
Mhm.
Erik, wenn du, genau, wir sind Erik und Felix, die Filmfritzen.
Ah ja, hallo, Intro, guten Tag.
Hallo. Ich bin Felix, ich frage jetzt Erik, wenn du ein Filmfestival organisieren könntest, zu welchem Thema würdest du es machen? Was wäre dein Schwerpunkt? Also natürlich hätte ich dir vorfragen können, dass du dir eine Antwort überlegen kannst, mache ich jetzt aber nicht. So spontan, was wäre eine Antwort, die dir da einfallen würde?
Boah, ich hatte jetzt die letzte Zeit viel mit Filmfestivals zu tun, weil ich halt unser Kurzfilmprojekt eingereicht habe und da ist mir aufgefallen, es gibt recht viele Dokumentarfilmfeste, deswegen sehe ich da keinen Bedarf, deswegen würde ich das nicht machen, gerade weil Dokumentarfilme mich auch nicht so interessieren. Es gibt auch das Fantasy-Filmfest, was halt auch schon sehr stark in diese Horrorrichtung verortet ist. Mhm. Oh, ich glaube, ich hätte richtig gern ein Comedy-Filmfest.
Oh, okay.
Also auch gerne richtig viel, das wäre richtig gut. Ja. Einfach so reine Comedy. Auch so mit so einem Fokus auf Low Budget, einfach so eine Dialogue-Piece-Comedy gerne. 90 Minuten, keine Ahnung, und richtig gerne auch so Slapstick-Kurzfilme. Mhm. Weißt du, oder so Richtung Hundreds of Beavers oder so.
Ich muss gerade an diese DDR-Kurzfilme denken, die wir damals gesehen haben auf der Berlinale letztes Jahr.
Ja.
Ich glaube, die würden da auch richtig gut passen.
Die Leuchtkraft der Ziege.
Und das deutsche Kettensägen-Massaker.
Genau, ja.
Und das war ja schon westdeutscher Film.
Ja, da könnte man auch richtig gut mit so einer Retrospektive arbeiten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Retrospektive wäre da so gut.
Ja, übel.
Da würden auch richtig viele Leute reingehen, die sonst die restlichen Filme vom Festival vielleicht nicht sehen. Und da würdest du voll gut. Ey, wir haben gerade eine richtig gute Idee gedroppt.
Warte mal, Comedy Film Festival Deutschland. Muss man. Weil ich war also eh schon am Überlegen, es wäre richtig interessant, einen Filmfritzen Filmfestival zu machen. Mhm. Ich denke so, ja, es gibt ja so viele Filmfestivals und das ist ja irgendwie, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber Comedy ist ja die hohe Kunst des Schauspiels, auch des Schauspiels, aber eben auch des Films. Also es ist. Wird häufig gesagt, dass Drama leichter ist als Comedy, wie unter anderem auch in Sing Sing von sag Carmen Domingos Figur, das weiß ich gar nicht. Ne, ist ja jetzt schon mal so ein Foreshadowing, weil wir da im Kino waren, aber Comedy stirbt aus. Also reine Comedy-Filme, das gibt's nicht mehr so oft und wenn, dann sind Streaming-Filme. Mhm. Die landen immer bei Prime oder irgendeinem anderen Drecks-Streaming-Sender und laufen nicht mehr so im Kino. Und so Filme wie Hangover zum Beispiel, das ist irgendwie ein Phänomen, was so ein bisschen ausgestorben ist. Und ich glaube da, deswegen bei der Berlinale war meine liebste Festivalerfahrung auch was Marielle Weiß und das war so ein pures Comedy-Fest einfach.
Ja.
Und da dann, weil bei Filmfestivals ja auch häufig die Vorstellungen ausverkauft sind, da dann mit ganz vielen Leuten zusammenzusitzen, ich glaube, das wäre mega geil.
Ich glaube auch. Das ist eine richtig gute Idee. Hast du jetzt was gefunden dazu, ob es das schon irgendwie gibt? Und kannst du dich ein kleines bisschen leiser drehen?
Ich drehe mich ein kleines bisschen leiser.
Dankeschön.
Ich sehe gerade eins, das heißt das GELOS Comedy Film Festival. GELOS. Achso, ich habe die Website noch nicht aufgemacht. So. gibt es das noch? Ja, das läuft vom 5. bis 6. April diesen Jahres. Also jetzt nächsten Monat. Gute Frage. Steht hier gar nicht. Oder steht das hier gar nicht? Regeln und Auszeichnungen, Abschnitte, Filmfestival.
An unseren Kooperationspartner, wir können dann gerne ein Comedy-Filmfestival gesponsert bei den Filmfritzen.
Oh, in den Arthouse-Kinos so? Also wär schon, allen dreien?
Wäre schon geil. Aber gut, wir glaube ich, kommen von ein bisschen
was. Das muss ja auch nur ein Wochenende sein, weißt du? Und ich würde halt auch richtig gern halt so Filmgespräche moderieren bei so einem Festival oder dann auch so eine Preisverleihung oder so mit so Honorable Mentions. Ich glaube, das wäre auch gut für uns, weißt du? Also das könnte man ganz gut machen. Die Frist ist. Die verlängerte Frist läuft noch bis zum 22. März. Da kann man noch einreichen.
Krass.
Hä? Oder ist es, jetzt steht hier als Adresse eine russische Adresse. Aber es ist eigentlich, also es sieht nach einem deutschen.
Also ich glaube, das ist gerade so viel Zeit
im Anspruch. Ja, sorry, voll. Aber ich würde es trotzdem ganz, ganz gerne rausfinden. Aber eigentlich, also es gibt auf jeden Fall, das fehlt auf jeden Fall, finde ich, in Deutschland. Das gibt es noch nicht so oft. Und so Horrorfilmfest gibt es ja häufiger. Und das ist ja eben auch bei
Fantasy-Filmfest
auch. Ja, genau.
Ja. Ich musste nämlich da an eine Antwort denken von einem ehemaligen Gast von uns, von Mark Taivo.
Ja.
Der hatte damals gesagt, dass er gerne ein Amateurfilmfestival machen würde. Mhm. Und das fand ich auch eine sehr schöne Idee.
Also so no budget quasi.
Ja, genau. Also sollte ja. halt dieses erstmal eine Kamera in die Hand, in der Hand halten, sagen, okay, ich möchte das, also ich, mhm. ich er möchte Leuten die Plattform geben, das zu zeigen.
Ja.
Weil er meinte, dass so die also natürlich ist da auch ein bisschen, schwingt da ein bisschen Essentialismus mit, aber das ist die purste Form von Film, weil das halt Leute sind, die einfach was filmen wollen und nicht in Schemata denken.
Stimmt.
Und das ist eigentlich in der Hinsicht schon, also klar, pur kann man eh nicht so definieren, was ist schon echt und so, aber also, nein, warte.
Nein, pur kann man definieren, kommt mir ins Alter, Abend Alter, und Alter, echt, also was ist schon echt, das ist die Band, die Och. Hat Weinst du? Oh. Das hat gerade so nein. gut gepasst, tut mir leid.
Oh Gott.
Oder ist das der Regen?
Ach, ich weiß nicht,
wir müssen. Du trägst keine Liebe. Liebe Grüße an die GEMA.
So. Wir haben nichts getrunken vorher, außer vielleicht ein bisschen Kaffee. Ich weiß nicht, was in diesem Kaffee drin war. Wir hatten denselben Kaffee. Also vielleicht also
nein, hatten wir nicht.
Den gleichen.
Nee, das auch nicht mal. Oh. Du hattest von der Marke Rewe Bio. Der Rewe Bio Kaffee Latte. Ah, der ist ja immer noch was drin. Gut, dass ich nicht wie damals das Popcorn so umgestoßen habe.
Ja.
Bio Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen mit Biomilch aus Deutschland. Und ich hatte von der Marke Ja.
Ja.
Habe ich einen Kaffee gehabt. Das ist ja, was anderes. Gut, und das stimmt. war ein Cappuccino.
Aber beides Kaffee, vielleicht liegt es an den Bohnen. I don't know.
Ja,
ja aber nochmal Amateurfilmfestival finde ja. ich total schön, weil ich fand das bei uns damals eine richtig tolle Möglichkeit. Darüber Voll. Haben wir auch schon Folgen davor gesprochen, dass wir bei Jugendfilmfestivals mitmachen konnten. Und wenn du dann halt aber, keine Ahnung, mit Mitte 30 dir denkst, ich würde voll gerne mal was
genau.
filmen.
Genau, ja.
Oder auch wenn es auch nur ein dummes Urlaubsvideo ist oder mhm. sowas. Das ist eine richtig schöne Möglichkeit, wenn man halt ein Amateurfilmfestival macht, das dann Leuten zu zeigen.
Und ja.
das Problem wird wahrscheinlich nur sein, es wird sich niemand für 10 Euro eine Karte kaufen, um einen Amateurfilm zu sehen, glaube ich. Außer Leute, mhm. die wirklich auch im Business drin sind. Aber das ist immer noch eine sehr schöne Idee. Vielleicht, wir haben uns ja schon länger nicht gesehen, Mark Taivo und wir.
Hm.
Vielleicht können wir ihn auch nochmal fragen, was daraus geworden ist.
Ja, stimmt. Ja, das war auch gerade so mein Gedanke, dieses, was du gesagt hast, dass es halt viele Möglichkeiten für junge Leute gibt, die das erste Mal eine Kamera in die Hand nehmen, aber gerade halt, dass es auch die Möglichkeit geben sollte, wenn man etwas älter ist,
ja.
Da so einzusteigen. auch ohne, also auch so seinen filmischen Blick einfach so ein bisschen auszuprobieren.
Ja.
Auch ohne irgendwie Budget oder sowas. Das ist nicht so super leicht. Aber ich glaube, mit so Sachen wie Filmforum Hüls zum Beispiel oder mhm. der Pupille, die ja beide eher so gemeinnützig sind mhm. oder sich, also nicht wirklich auf Spendenbasis funktionieren, aber bei der Pupille bezahlst du 2,50 oder so.
Yeah.
Ja, also da könnte das ja auch funktionieren mit so einem Amateur-Ding. Vor allem, ja, wenn das halt nicht alles Spielfilme sind, dann kannst du ja mehrere Rollen irgendwie, oder nicht alles Feature-Length 90 Minuten sind, sondern dann kannst du ja sagen, okay, ich schicke jetzt drei Urlaubsvideos hintereinander, mhm. die jeweils eine halbe Stunde dauern oder so.
Ja, vor allem also wenn du ein Amateurfilmfestival machst und Leute Amateurfilme machen, werden die wahrscheinlich keinen 90-minütiger machen.
Ja, genau, also, eben, das stimmt.
Von daher wird es wahrscheinlich eher ein Kurzfilmfestival, eher vielleicht mit einem Langfilm oder so. Aber das ist eine schöne Idee eigentlich. Und vielleicht können wir die Idee klauen.
Ich glaube, also es gibt dieses Kurzfilmfestival Schrobenhausen und ich glaube, das geht in so eine Richtung.
Mhm.
Offenes Fenster, müssen Kurzfilme mit fiktionalem Inhalt sein. Die sollten unter nicht kommerziellen Bedingungen entstanden sein und nicht älter als 5 Jahre. Keine inhaltlichen Vorgaben, ja. Genau, das sogenannte offene Fenster, was die da machen. Das hatte ich jetzt gerade im Kopf, weil ich uns da auch eingereicht hatte.
Vor allem, man könnte auch dann halt sagen, okay, einen Monat, 2 Monate vorher kann man sich Technik von dem Filmfestival ausleihen, um dafür was zu machen.
Ja, das wäre auch spannend.
Weil dann wäre es halt noch einfacher. Wie
so eine Projektarbeit eigentlich.
Ja, das muss halt, also dann könnte es natürlich auch wieder sein, dass es so in Richtung Filmwerkstatt mhm. und sowas abdriftet. Aber wenn man halt dann auch Leuten die Möglichkeit geben möchte, nicht nur, dass sie ihre Sachen, die sie schon gedreht haben, mit dem Handy kann man ja mittlerweile auch drehen, sieht gerade angehört wie so ein Boomer, der spricht. So, ja, mittlerweile kannst du das ja schon mit dem
Handy. Mit deinem iPhone da.
Ja, hier Nokia, ich meine, ja, genau, iPhone. Ja. Nee, aber auch wenn du halt sagst, okay, möchte wenigstens halt einen ganz guten Camcorder, der halt Full HD kann, dann ist es halt auch voll fein, dann vorher, das wäre eine super Sache, die könnte man ja auch mit Medienzentren von der Stadt oder sowas umsetzen.
Stimmt.
Aber das
war jetzt... Oh nee, jetzt hast du mir dann Floh ins Ohr, oder jetzt habe ich mir dann Floh ins Ohr gesetzt, da so ein Comedy-Film-Festival zu organisieren. Ich
glaube, das wäre schon spannend. Idee.
Also halt, also vielleicht so ein Testrun, ich weiß nicht, wie viel Geld man da in die Hand nehmen muss. Ob wir da überhaupt Geld für in die Hand nehmen müssen, wenn wir sagen, ah, das ist jetzt eine Filmfritzen-Sache.
Also man müsste halt Sponsoren, wie wir allem auch bei Filmreihen, brauchst du ja Sponsoren, aber das besprechen wir jetzt nicht hier im Podcast.
Wir haben doch eine Freundin von uns, die da Ahnung hat. Die da groß im Project K mit drin ist, der können wir doch vielleicht mal nachhaken.
Ja, aber das machen
die
wir.
Da Ahnung von hat.
Das machen
Warte, ich rufe sie mal kurz an.
Das machen wir alles nach der Aufnahme. Aber genau.
Ich habe übrigens gerade gesehen, dass das Filmfestival, was ich eben offen hatte, das Comedy Filmfestival, ist tatsächlich ein russisches Filmfestival.
Ach so.
Das heißt, in Deutschland gibt es kein Comedy Filmfestival.
Was?
Ja.
Das ist krass.
Und es klingt nicht so, als wäre es eine revolutionäre Idee. Es gibt bestimmt Gründe, warum das nicht funktionieren soll.
Ja.
Ne? Das wäre.
Aber okay, nee, dann. Gehen wir rüber. Ich wusste nicht, dass der Ordner so viel Zeit in Anspruch nehmen
wird.
Wir
sind wieder bei Nur die Zwei, eigentlich hatten wir ja letzte Ausgabe auch schon eine Nur die Zwei-Ausgabe, wo wir über die Berlinale gesprochen haben. Hört euch die Folge gerne an. Ihr müsst nicht bei der Berlinale gewesen sein, um euch die anzuhören. Aber da haben wir sehr viel über die Filme gesprochen, die wir bei der Berlinale gesehen haben. Und jetzt reden wir wieder über... Ich habe schon wieder so viele Filme gesehen und ich habe auch so viele interessante Sachen zu erzählen. Und du eben auch. Fang du doch mal an.
Ich fand's lustig, als du vorhin Sing Sing erwähnt hattest.
Ja.
Ist mir aufgefallen, oh Leute, den habe ich auch noch
vergessen. Genau, hast du bestimmt vergessen.
Und dann habe ich den aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt einfach alle Filme aufgeschrieben, an die ich mich erinnern konnte, dass ich die jetzt gesehen habe.
Ja.
Ich würde die vielleicht aufteilen. Wir können ja erstmal zusammen über Sing Sing sprechen.
Ja, gerne.
Den haben wir ja auch in Arthouse Kinos gesehen, hier in Frankfurt im Cinema.
Genau.
War ich länger nicht. Ist ein super schönes Kino, finde ich.
Vor allem das große Kino. Ich war dann, am selben Tag war ich auch noch mal im Cinema, aber im kleineren Kino.
Ach stimmt,
Andy Razorhead.
Ah ja, stimmt.
Ja, genau. Und ich bin richtig gern in diesem großen Saal. Ja. Im Lumière, im Cinema. Und es war auch so eine Mittagsvorstellung. Und das fand ich... Ich fand es wirklich super schön. Also es war ein super schönes Setting für den Film und der Film hat da sehr gut reingepasst und ich fand den Film auch super schön.
Ja,
der hat so viel, also er hat sehr, sehr viel ganz tolle Sachen erzählt über Männlichkeit, so das Bild von Männlichkeit, was er da präsentiert hat, aber eben auch über Kunst, über Theater. Eine Szene ist mir sehr im Kopf geblieben, also es geht um ein Gefängnis in den 90er Jahren, basiert auf eine wahren Geschichte und viele der Personen, die in dieser wahren Geschichte teilgenommen haben, haben sich selbst gespielt in diesem Film, was total crazy ist. Coleman Domingo spielt aber die Hauptrolle, ist einfach ein Hollywood-Darsteller, der auch dafür ausgenominiert war für den Film, auch so absolut verdient. Also ich finde eigentlich, wenn ich mir die Performances angucke in der Kategorie, hat er mir am besten gefallen.
Also im Gegensatz zu Adrian Brody auf
Adrian
jeden
Brody,
Fall.
Ja, also wir sind einfach The Brutalist Hater, da gibt es auch noch nicht so viele von.
Ja.
Ich habe immer so ein bisschen für Timothy gekämpft, dass er diesen Oscar bekommt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, er hat ja auch eine real existierende Person gespielt, kann sich dann einfach angucken und es ist eine Herausforderung, er hat ja auch selbst gesungen und hat das alles ganz toll gemacht, aber im Gegensatz zu Coleman Domingo, und ich fand Ralph Fiennes war auch richtig gut in Konklave, aber Coleman Domingo hat so viele tolle Nuancen gezeigt und halt auch so, dass er verletzlich ist und gerade am Anfang, wo es eine Szene gab, also er spielt einen Theaterdarsteller und Autor, der irgendwie für Mord angeklagt wurde und deshalb im Gefängnis sitzt. Und er ist halt er so ein bisschen stimmgebend für diese Theatergruppe, weil er hat die auch mitgegründet.
Ja, aber warte mal, war davor schon Theater? Hat er das davor schon gemacht?
Ach so, okay. Ja, der war ja irgendwie bei Juilliard oder irgendwo, also der hat an einer Hochschule irgendwas studiert und man hat so richtig, also dann kommt da eine neue Person in die Gruppe, die dann so die zweite Hauptfigur ist und Coleman Domingos Figur schlägt so ein bisschen vor, ja, ich hatte so ein Stück geschrieben, vielleicht können wir das aufführen und dann sagt der andere, hey, warum muss Theater immer so ernst sein? Lass uns doch eine Comedy machen und alles stimmt zu und man merkt so, wie er so, so ein bisschen in sich zusammensagt und sagt, ja, doch, ja, gute Idee, aber was wollen wir denn, was denn für eine Comedy? An was für eine Comedy hast du gedacht? Oder keine Ahnung. Und das fand ich total toll, weil ich auch gemerkt habe, wie so ein bisschen selbstverliebt er auch ist oder wie er nicht damit klarkommt, dass da jetzt eine andere Stimme drin ist und das fand ich total toll in der Figur, sowas zu geben. Und wie man das bei Coleman Domingo selber auch einfach gemerkt hat, auch als er dann später nicht für eine Rolle besetzt wurde, die er vorgesprochen hat.
Nein.
Genau, das fand ich sehr nuanciert. Ich musste die ganze Zeit an eine Szene denken, wo am Anfang diese harten Männer, also eigentlich auch nicht wirklich harte Männer, sondern halt diese großen, breiten Männer, die eben im Gefängnis sitzen, ne, dass die dann gesagt bekommen von ihrem weißen, alten Regisseurmann, der nicht im Gefängnis sitzt, genau, das, dann gesagt bekommt, okay, und ihr geht jetzt alle im Kreis und tut so, als hättet ihr im Lotto gewonnen. Mhm. Und ich denke so, komme ich da richtig, weil jeder, der mal in der Theatergruppe war, kennt diese Übungen und die sind super unangenehm. Ich hasse das. Ich finde das so schlimm, da irgendwie, und jetzt wird der Boden zu Eis oder sowas. Ne? Und ich finde, oh, ne? Und das ist total gruselig. Und diese Männer lassen das alles von sich abfallen und sind halt total goofy und da irgendwie im Kreis am rumlaufen und freuen sich oder haben Angst oder was auch immer. Und das fand ich total schön. Also das ist mir, das war so der Breaking Point für mich, in den ersten 10, 15 Minuten in dem Film, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin hier, glaube ich, in für etwas Besonderes. Und ich find's auch sehr schade, dass er den Original Song Oscar nicht gewonnen hat. Ich fand den Song, der Credit Song Like a Bird, richtig toll und ich finde, den hätte ich ihm wenigstens gegönnt. Was mich aber am meisten stört, ist, dass er nicht für Best Picture nominiert war, obwohl er 3 Nominierungen hatte und Nickel Boys zum Beispiel nur 2 Nominierungen hatte. Best Adapted Screenplay und Best Picture. Und das ist unüblich, weil Sing Sing wurde auch für Screenplay nominiert. Also es ist irgendwie, das finde ich ein bisschen komisch. Ich habe Nickel Boys nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, okay, dann würde ich Nickel Boys da rausschmeißen. Ich würde obviously Emilia Perez rausschmeißen. Aber das kannst du natürlich auch nicht machen, wenn der Film für 13 Oscars nominiert ist, den dann nicht für Best Picture zu nominieren. Aber Sing Sing, große Empfehlung, wenn man ihn noch irgendwo erwischt. Ich finde, gerade weil er auch auf Film aufgenommen wurde und er wirklich eine schöne Bildsprache hat, würde ich auch empfehlen, sich den im Kino anzugucken. Ist aber ein kleines Setting, hat jetzt nicht so große Bilder, also ist auch keine Schande, wenn man ihn woanders guckt, aber es ist natürlich immer schön, sich Filme im Kino anzugucken. So, und jetzt du.
aber ich muss auch dazu sagen, vor allem schöne Bilder, der ist auch auf Analog gedreht, glaube ich. Mhm. Also hat zumindest diesen Analog-Flair. Ja. Und worüber wir auch schon gesprochen hatten, was mir erst nicht aufgefallen war, ist, dass der Film auch nicht in der Gegenwart spielt, sondern halt in den 2000ern, Anfang 2000er wahrscheinlich. Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Also natürlich macht es Sinn, wenn die alle nicht mit Laptops schreiben, sondern mit Schreibmaschinen, aber ich dachte so, vielleicht haben die da einfach keine andere Technik.
Ja, genau.
im Gefängnis. Aber ich finde auch, nochmal zu Common Domingo, das ist so eine nuancierte Performance, die auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie übertrieben wirkt. Es hat natürlich, gibt es dann auch Breaking Points und so, wann die Figur so ein bisschen aufbricht und nochmal ihr wahres Gesicht zeigt oder sowas. Also auf jeden Fall sieht man verschiedene Seiten von der Figur und es ist so gut gespielt einfach, dass ich mir auch denke, boah, also wirklich tausendmal besser als Adrian Brody, sorry. und das ohne AI. Und vor allem diesen Aspekt von Nahbarkeit. Also ich habe da gar nicht das so an, also natürlich ist es gesellschaftlich in den USA auch so, dass Männern auch dieses stereotypische Bild gegeben wird, okay, du musst stark sein, keine Emotionen zeigen, bla bla bla. Das wird natürlich dadurch gesprochen, aber ich glaube, dieser Geschlechteraspekt ist nicht von dem Film derartig in den Fokus gestellt, weil es ja tatsächlich auch ein geschlechtergetrenntes Gefängnis ist. Ja. Und dadurch, dass die Welt, das halt quasi, dass halt eigentlich keine Frauen vorkommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Szene gab mit einer Frau.
Die, also für die Vorführung, die am Ende stattfindet, da haben sie ja noch eine externe Schauspielerin dazu geholt.
Ah, okay.
Und ich glaube, es gibt auch irgendwie
eine Jury einmal, die.
Genau, sowas. Aber also es sind jetzt keine handelnden Figuren, sozusagen.
Und deswegen habe ich da halt nur dran gedacht, also natürlich schwingt das da mit, aber generell, wie er halt so Nahbarkeit zeigt. Und ich würde da, also eben durch diese dummen Übungen und sowas, fahre ich auch so sehr ergriffen davon. Es wird ja auch, also der Film ist in der Sicht so schlau, weil er das auch alles anspricht. Also es gibt eine Figur, die sagt, was soll ich denn, das ist ein totaler Schwachsinn hier und so. Und dass das halt alles sehr, sehr respektvoll umgesetzt wird, ohne auch in den Kitsch zu verfallen. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel, ich mochte den Film Women Talking, hast du den gesehen?
Ja.
2022, glaube ich, kam der raus.
Er hat auch den Oscar für Screenplay gewonnen, glaube ich, ne?
Ich dachte, er wäre nur nominiert gewesen.
Warte.
Musst du mal nachschauen.
Ich überprüf's.
Aber den Film fand ich halt, der hat mich sehr mitgenommen, fand ich ziemlich gut. Da ist natürlich, wie der Titel schon sagt, ist das eigentlich nur ein langes Gespräch. Das schafft Sing Sing quasi verschiedene Standpunkte, nicht nur durch Dialog, sondern halt eben auch durch das Schauspiel, durch Szenerie, also okay, jetzt sieht es auch ein bisschen hochgestochen an, aber auch so durch verschiedene Perspektiven aufzuarbeiten, ohne dass halt die Figuren alles aussprechen müssen. Und auch wie Leute dann was ansprechen. Merkt man so, okay, Common Domingos Figur möchte immer so ein Machtverhältnis stehen am Anfang gegenüber anderen Figuren, von wegen, ich zeig dir, wie das richtig geht und sowas. Und wenn es dann darum geht, diese Briefe, ich möchte nicht erwähnen, was für Briefe das sind, aber das hittet dann nochmal anders. Und voll. Also deswegen, ich kann den Film wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich liebe das Ende auch. Es hat mich wirklich richtig gerührt. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich nochmal dran denke. Und auch eine super Kinoerfahrung. Also ich glaube, wir waren irgendwie nur zu 10 oder so da.
Ja, ja, es war halt auch eine Montagmittag-Vorstellung. Ja, also da ergibt es Sinn, dass nicht so viele da waren. Aber der läuft dummerweise, und da jetzt mal eine Ansage an unseren Partner, der läuft dummerweise im Cinema. Und ich mag das Cinema, aber im Cinema laufen die meisten Filme nur montags und sonntags in Original mit Untertiteln. Und wenn man dann diesen einen Sonntag oder Montag dann nicht kann oder das da verpennt oder sowas, dann musst du entweder noch eine Woche warten oder du schaffst es eben nicht, diesen Film im Omo anzugucken. Das finde ich schade. Und bin ich ganz ehrlich, weil halt sonst die Arthouse-Kinos da natürlich sehr viel Wert drauf legen, aber wenn dann eben Filme wie Sing Sing, im Cinema gibt es einen Fokus auf europäisches Kino und wenn da dann ein französischer Film mit einem deutschen Dub läuft, das ist, finde ich, nochmal was anderes, als wenn es ein englischer Film mit einem deutschen Dub ist. Also Leute gucken ja auch gerne, Leute gucken generell gerne englische Filme mit also überhaupt alles in deutscher Synchro, aber wenn es eine Sprache ist, die du gar nicht verstehst, ergibt das nochmal ein bisschen mehr Sinn, sich den nicht mit Untertiteln oder nicht in der Originalsprache anzugucken. Finde ich, also da finde ich, gibt es mehr Argumentationsgrundlage dafür. Ich gucke sowieso immer alles im Originalton. Aber wenn Sing Sing, halt ein amerikanischer Film, dann im Cinema läuft, dann hast du halt Pech gehabt. Und das ist halt so ein bisschen doof, weil dann, so viel dazu.
Ja, aber genau, hast du noch was zu sagen zu Sing Sing? Nee. Also ich finde, absoluter Oscar-Snap. Hat er irgendwas gewonnen?
Nee,
also die Songs waren super, das Schauspiel war super, Inszenierung war geil, also sehr große Empfehlung. Shawshank Redemption, aber mit weniger Dramatik, sondern mehr mit Drama.
Oh, sehr schön. Wow. Zeitjournalist Felix Borose.
Ja. Ja, nee, ich habe hab auch Filme von einer Filmreihe gesehen, DFF, aber die möchte ich später ansprechen. Ich glaube, ich arbeite erstmal die anderen Filme ab, die ich unabhängig davon gesehen habe. Nämlich, ich habe Hundreds of Beavers gesehen.
Ja.
Hast du den auch gesehen?
Nee, leider nicht. Und ich würde ihn richtig gerne im Kino gucken, wegen den genannten Comedy-Filmfestival-Aspekten. Also hätte ihn richtig gerne im Kino geguckt, ich habe ihn verpasst. Also er läuft weder im Mal sehen noch in den Arthouse-Kinos noch. Der ist weg.
Ja, schade, weil ich finde, der ist unkonventionell für einen heutigen Film auf jeden Fall. Ich habe mit Leuten drüber gesprochen, mit denen ich im Kino war. Grüße an der Stelle. Der hat halt diesen analogen Flair. Das sieht man ja auch im Trailer. Ich dachte, der wäre wirklich auf analog gedreht. Also natürlich sieht man halt auch im Bild, dass das alles irgendwie beim Greenscreen gedreht wurde, das Größte. Aber der Film weiß das auch. Also möchte auch diesen trashigen Look haben. Und das funktioniert richtig gut. Aber ich schätze mal einfach, dass sie ein Digitalbild genommen haben, das dann Analogfilter drauf gemacht haben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie sagen, nee, wir haben das nämlich gemacht, weil der Film tatsächlich, finde ich, schon eine starke Hommage ist an die Stummfilme, so an die alten Stummfilme, Charlie Chaplin und so. So von den Gags, also es ist halt so ganz klassischer, jemand läuft gegen eine Wand und ist lustig.
Ja.
Oder jemand stolpert und so.
Das ist so geil.
Ja,
wenn Leute sich wehtun, das ist so lustig. Ich habe da auch später noch eine Anekdote zu.
Also ich war nicht in der richtigen Stimmung. Ich glaube, ich hätte mich davor so richtig irgendwie einen reinsaufen müssen oder sowas. Ich habe nur einen, ich hatte einen Äppler, der hat wahrscheinlich nicht gereicht.
Ja.
Aber es gab auch trotzdem, hatte ich meinen Spaß mit dem Film. Ich fand es richtig schön, aber ich glaube, es war mir am Anfang einfach zu viel. Es war so, oh, auf einmal passiert das. Die erste Szene ist auch so richtig abgefahren. Aber gleichzeitig ist es halt, glaube ich, auch, man kann den Film vielleicht überinterpretiere ich den auch, aber ich glaube, es ist gleichzeitig halt nicht nur ein, okay, wir machen jetzt einen alten Stummfilm nach, sondern ich glaube, es ist immer noch dadurch, dass es halt, dass du merkst, okay, das ist alles nochmal digital nachbearbeitet mit Greenscreen und so weiter, glaube ich, ist es trotzdem auch nochmal so ein Hint an es hat so ein bisschen Disney Channel Serien Humor dann auch, weil diese Beavers, diese Biber, die sind halt von Leuten gespielt in riesigen Biberkostümen. So, und das soll auch gar nicht realistisch sein oder sowas. Deswegen glaube ich, ist es halt so eine schöne Kombination aus altem Humor und alter Ästhetik mit neuem Humor, neue Ästhetik. Vielleicht überinterpretiere ich das auch. Aber ich glaube, da wäre auch nochmal richtig viel lustiger gewesen, wenn ich den Hauptdarsteller persönlich kennen würde.
Ah, okay.
Weil das halt wirklich so ist, okay, oh, jetzt macht er das, oh, jetzt macht er das. Und
Ja,
deswegen, aber trotzdem richtig schön, richtig cool, also cooles Projekt. Ich war einfach nicht in der richtigen Stimmung, glaube ich, um den richtig zu genießen, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß und
Okay.
So viel zu Hundreds of Beavers.
Ja, ich will
mal sehen, Kino.
Ich guck mir den auch irgendwann noch an, aber hoffentlich auch nicht alleine dann.
Ja, ja.
Übrigens, Women Talking hat den Oscar gewonnen.
Ah, krass.
Also für bestes adaptiertes Drehbuch. Mhm. Genau.
Ja. Ja. Was hast du nur gesehen noch?
Ich will so ein bisschen runterrattern. Ich habe ein paar Oscar-Kurzfilme gesehen. Ich habe Woman of the Hour geguckt von Anna Kendrick, das Regiedebüt.
Woman of the Hour.
Wo es um den Dating-Game-Killer geht. Und das ist ein bisschen wack, weil im Englischen wird der Originaltitel ist Woman of the Hour. Und die True-Crime-Story ist so ein bisschen, es gab diesen Serienmörder, Rodney Alcala, und der hat schon einige Leute umgebracht und ist dann in einer Dating-Game-Show drin gewesen. Also wie Herzblatt früher, ne? Von wegen Kandidat, wie würdest du mich zum Essen ausführen, blablabla. Und da war er Kandidat und hat dann auch gewonnen und sollte dann eigentlich mit dieser Frau auf ein Date gehen, die dann gespielt wird von Anna Kendrick. Und das ist so ein bisschen die Story, also es geht so vor allem um diese Dating-Game-Show und im Deutschen wird er vermarktet als The Dating-Game-Killer. Und das ist wack, weil das ist eine Geschichte von einer Frau erzählt über eine Frau, welches Opfer dieses True-Crime-Dings geworden ist. Sie wurde nicht ermordet von ihm, also das ist quasi so, sie ist dann auch gar nicht mit ihm auf diesen Trip gegangen, den sie dann da gewonnen haben. Aber dann in der deutschen Vermarktung doch wieder den Fokus auf den Täter zu lenken.
Ja.
In der Vermarktung. Im Film würde ich nämlich auch sagen, eigentlich geht es um den Mörder. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil der mehr Screentime bekommt als Anna Kendrick. Und am Ende gibt die Story, also diese echte Story, dann noch nicht so viel her. Dass es irgendwie einen dramatischen, also so einen tollen dramatischen Bogen hat, fand ich dann doch ein bisschen konservativ. Ich habe dann noch alle anderen geguckt. Das ist ein Film von Maren Arte, die auch Toni Erdmann gemacht hat. Das ist so ihr bekanntester Film. Teilweise, glaube ich, auch zur Berliner Schule gezählt. Das habe ich auch gemerkt. Da geht es einfach um ein Pärchen, welches im Urlaub ist und die sind eigentlich zufrieden miteinander, aber dann treffen sie auf ein anderes Pärchen und werden immer unzufriedener miteinander und so. Und die sind so ein bisschen komisch und Lars Eidinger, also der spielt da den Mann in dieser, also eigentlich die männliche Hauptrolle sozusagen, sagt zu seiner Frau, sei doch einfach mal normal, sei doch einfach mal wie alle anderen, da kommt dieser Titel her. So.
Wer ist da?
Alle anderen
heißt Alle er. Anderen, okay.
Genau. Und da habe ich auf Mubi geguckt und ich fand ihn nett. Die Dynamik war spannend, aber die Figuren waren alles Arschlöcher. Und das ist, glaube ich, auch so gewollt. Das ist eben auch so ein Merkmal der Berliner Schule, dass irgendwie nicht wirklich so ein Ankerpunkt fürs Publikum da ist. Aber es gibt eben eine Szene, wo, also Lars Eidinger, das habe ich dir privat schon erzählt, ne? Lars Eidinger ist Architekt in diesem Film und guckt sich dann ein Haus an und geht dann so die Treppe runter und will dann rausgehen und geht so volle Hütte einfach in so eine geschlossene Glastür rein und fällt hin. Und das ist so lustig gewesen. Ich musste wirklich, ich saß zu Hause alleine, war so ein bisschen, ne, so keine Ahnung, nicht so super angetan von dem Film und dann passiert das und ich musste wirklich 5 Minuten durchlachen, weil ich so lustig fand. Richtig toll.
Underrated, wenn Leute einfach was Dummes fragen. Kennst du dieses alte Justin Bieber-Video, wo er gegen die Glastür läuft?
Nee.
Was? Also ich
hätte
das schon Leuten öfter erzählt und die meinten so, hör, ich weiß so, das ist doch das große Ding gewesen. Aber es hat auch, ich hab nur mit meiner großen Schwester darüber
geredet. Ja. Ich arbeite einfach kurz meine Liste ab.
Ja, ja, ja. Okay. Dann, also wir können auch Film zu Film wechseln, weil ich habe auch noch einen Film außerhalb von dieser Filmreihe.
Okay, ja, dann sag du jetzt noch den einen Film außerhalb der Filmreihe. Weil ich habe auch noch Filme aus der Filmreihe.
Okay. Ich glaube, dann können wir die einfach zusammen besprechen.
Ja, genau.
Also ich habe nämlich noch von einem, ich war in Nürnberg vor ein paar Tagen bei dem Deutsch-Türkischen Filmfestival, oder ich glaube, das heißt Deutschland-Türkei-Filmfestival oder sowas. Ich glaube, 27. Ausgabe schon, also es läuft schon relativ lange. Und da habe ich einen richtig tollen Film gesehen. Ich habe mir das Programm durchgeschaut. Ein paar Filme davon liefen auch schon auf der Berlinale, wie zum Beispiel die Möllner Briefe. Ich weiß gar nicht, ob das Deutsche Volk da auch läuft, der Hanau-Film. Aber auf jeden Fall die Möllner Briefe. Der läuft jetzt am kommenden Sonntag noch. Heute ist Samstag?
Ja.
Ah, okay, morgen.
Ich komme auch die ganze Zeit durcheinander. Irgendwie.
Das war ja mein absolutes Highlight von der Berlinale. Und dann habe ich mir einen Film ausgesucht, der hieß Jedigün. Das heißt auf Deutsch 7 Tage. Und da geht es um eine iranische Menschenrechtsaktivistin, die im Gefängnis sitzt und dann für 6 Tage ungefähr aus dem Gefängnis rauskam, um sich medizinische Hilfe zu holen, weil sie halt, fast einen Herzinfarkt hat oder sowas im Gefängnis. Und sie arbeitet trotzdem immer noch weiter im Widerstand im Iran und hat dann die Möglichkeit aber zu fliehen. Also von ihrem Bruder gesagt, ich gebe dir die Möglichkeit, du kannst fliehen. Und möchte das auch und sowas. Das hat natürlich Konsequenzen dann für die Familie und so. Und sie muss sich halt dann quasi den Film über entscheiden, okay, möchte sie zu ihrer Familie fliehen, die in Deutschland lebt. Und die trifft sie dann auch in einem kurdischen Dorf. Das findet die meiste Zeit des Films statt. Und da geht es halt darum, okay, Aktivismus über persönliches Glück, Familie versus Aktivismus, aber dann halt auch nochmal ganz stark auf die Geschlechterrollen fokussiert. Da gibt es auch einen richtig, richtig guten Satz, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, der relativ am Ende des Films passiert, also vorkommt. Und das ist ein Film, der einen wirklich, der ist so brutal ehrlich. Also der hat keine großen inszenatorischen Stilmittel. Also es gibt halt, glaube ich, 3 Szenen oder sowas, wo die Musik dich noch ein bisschen so mitnimmt. Aber sonst ist es halt einfach nur, die Kamera hält drauf. Mhm. Du siehst die meiste Zeit so die Protagonistin relativ einfach gefilmt, also einfach in Anführungszeichen, ohne irgendwie Überdramatisierung oder sowas. Und es geht, also der Film schafft es dadurch sehr gut, so diese Atmosphäre zu schaffen und so sehr innig mit der Figur zu sein, mit der Protagonistin. Und es ist super differenziert, es ist sehr gut erzählt, es ist ein sehr, sehr wichtiger Film, finde ich auch. Mhm. Und kann ihn sehr empfehlen. Also wenn der halt nochmal auch in Frankfurt auf dem türkischen Filmfest laufen sollte, was ich mir gut vorstellen kann, dann kann ich ihn sehr empfehlen, Yedi Gün, 7 Tage. Und ja, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich auch ein bisschen an die Synopsis von Die Saat des heiligen Feigenbaums. Weil da glaube ich auch so diese Diskrepanz von Aktivismus und Konformismus und Schabernack mit Familie treibt, sozusagen. Also das hat ganz falsches Wort dafür gewesen. Dass es halt da so ein bisschen in die Familienidylle reinschlägt, da irgendwie so Diskrepanzen zu.
Ja, ich glaube, das ist nochmal anders, weil tatsächlich die Familie von der Menschenrechtsaktivistin, die lebt eigentlich in Deutschland. Mhm. Also die sind schon geflohen, der Mann ist geflohen mit den Kindern. Und,
Achso, war das eine Doku?
Nein. Ach so, das ist ein Spielfilm. Ach so. Also angelehnt an reale Beispiele, glaube ich. Mhm. Und am Ende kommt noch mal ein Zitat von Jinjian Azadi und so, also die große Figur im feministischen Widerstand im Iran. Und es geht halt, also es ist halt nochmal eine andere Dynamik, weil die Familie halt immer sagt, also sie sind halt nicht konform mit dem Regime im Iran, sondern die leben halt in Deutschland, die Kinder sind halt mit dem deutschen System groß geworden und wissen halt, okay, die Mutter arbeitet, kämpft im Iran um Menschenrechte und sowas, aber die wollen halt ihre Mutter einfach haben bei sich. Mhm. Und das ist auch sehr spannend, weil der Film halt auch bilingual erzählt wird, also sowohl auf Deutsch als auch auf Persisch.
Ah, ja.
Teilweise auch ein paar Sachen auf Kurdisch und so, auf Türkisch auch. Deswegen ist es nochmal was anderes, wenn die Familie tatsächlich sozialisiert ist in einem Land, wo der Widerstand stattfindet. Also ich habe die Saat des heiligen Feigenbaums leider auch nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass es dann nochmal was anderes ist. Also es geht ja vor allem auch um die Rolle der Mutter, und bei der Saat des heiligen Feigenbaums geht es ja um jüngere Figuren, glaube ich, ne?
Nee, es geht auch um die Mutter, also die Mutter ist die Hauptfigur.
Ah, okay.
Der Vater ist, glaube ich, Teil der Regierung
und die
Kinder, ja.
Ja.
Genau, okay. Ja, spannend.
Ja, große Empfehlung.
Danke für den Einblick. In Frankfurt gibt es auch ein türkisches Filmfestival.
Ja, ja.
Wann ist das?
Ich weiß gerade nicht, ich muss noch nachschauen. Ich dachte, das fängt zum April an.
Also im April fängt ja auch das Lichter Filmfest an und da läuft das deutsche Volk übrigens. Also ein Film über die rassistischen Anschläge in Hanau von vor 5 Jahren.
Ja, 2020.
Genau, den habe ich auch verpasst auf der Berlinale, aber lief da auch. Das ist vielleicht auch mal eine Guck-Empfehlung.
Ja, ich habe den ja auch gesehen da.
Ja.
Sehr wichtig, vor allem in der Hinsicht, dass jetzt vor ein paar Wochen ja nochmal der Jahrestag war und dann auch in der Presse da das rumgegangen ist. Gibt nochmal eine eigene persönliche Perspektive darauf.
Das türkische Filmfestival findet dieses Jahr, das 25. Jubiläum findet vom 13. bis 18. Juni statt.
Juni, okay, ja. Alles klar.
Genau, okay. Ich habe noch außerhalb der Filmreihe, über die wir noch sprechen wollen, habe ich noch 3 Filme gesehen, die ich kurz anreißen wollte. Einmal The 400 Blows von François Truffaut. Der ist so ein bisschen so ein Buddy von Jean-Luc Godard gewesen. Vorne bloß zu einer seiner bekanntesten Filme und interessanterweise der Beginn einer Filmreihe, die er gemacht hat, über diese Hauptfigur. Also die Hauptfigur ist Antoine Douanel und hier ist er noch ein Kind, also der ist so in der Grundschule irgendwie und hat so ein Liebe-Hass-Verhältnis mit seinen Eltern, also mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Und die sind eigentlich total liebend ihm gegenüber, aber schlagen ihn dann eben auch und so. Und irgendwann reist er dann von zu Hause aus. Und es ist eigentlich eine recht spannende Entwicklung. Stilistisch hat er mich nicht so abgeholt, aber der sieht richtig toll aus. Also er ist von 59, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, und ich habe irgendwie Bock, auch da weiter in diese Filmreihe reinzugehen. Also man beobachtet dann eben Antoine Douanel, wie er erwachsen wird und dann auch irgendwie seine erste Liebe und sowas. Mhm. Und immer vom gleichen Schauspieler gespielt. Total spannend, dass es sowas gibt in den 50er, 60er Jahren.
Also französisches Boyhood.
Ja, ungefähr, okay. Ja. Ich glaube, es gibt 5 Filme in der Reihe. Und der heißt im internationalen Titel The 400 Blows, im Original Le Quatre Cent Coupes. Also ich glaube, ja, heißt genau 400 Blows, also die 400 Schläge. Und im Deutschen heißt er, sie küssten und sie schlugen. Aber ich finde, das ist ein schöner Titel. Ich finde, okay. Das ist ein schöner Titel. Also Ende der 50er Jahre heißen Filme halt so.
Aber dieses sie, ich finde das so geil. So, yeah. Ja, sie machen das. Also wie bei, genau. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau. Aber erst, ich glaube, es heißt sogar Punkt, 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 denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ganz wichtig noch.
Ja, ja, es ist so,
sonst war, findet man den nicht.
Ja, aber es ist halt so richtig, das hat so einen Charakter von halt irgendwelche alten Dorf- Menschen, die halt in der Kneipe sitzen, hier,
ja, ja.
Die Kissen und sie machen das. Und
so. Ja, wollen sie ja. Die wollen ja jetzt hier ne Mülltrennung. Oder irgendwie. Keine Ahnung. Okay, 2 noch. Blink Twice habe ich geguckt. Ich war gestern früh zum Schwimmen verabredet. Dann hat meine Schwimmbegleitung gesagt, oh, ich habe leider Kopfschmerzen, ich muss absagen. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ich bin jetzt schon um 8 Uhr morgens wach. Was mache ich jetzt? Guck mir diesen Psychothriller über Gewalt an Frauen an. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Das Regiedebüt von Zoe Kravitz gewesen. Mit Channing Tatum in der Rolle des reichen Arschlochs und Naomi Ackie, die man gerade in Mickey 17 im Kino sehen kann, in der Hauptrolle. Mhm.
Hauptrolle in Blink Twice.
Ja, genau. Okay. Genau. Channing Tatum spielt eben so den Hauptwidersacher. Simon Rex ist auch dabei, den man aus Red Rocket kennt. Christian Slater spielt mit und Adria Arjona, die man gerade in
The Dingens Man.
Ja, den Film
Hitman.
The Hitman, genau, ja. Von Richard Linklater gesehen hat.
Der war von Richard Linklater?
Ja.
Lol.
Ja, also ich finde eigentlich, also ja.
Der hat die Before-Trilogie gemacht,
ja.
Falls das Leute nicht.
Und wissen. Blue Moon lief jetzt auch auf der Berlinale. Und Kyle MacLachlan spielt da auch mit in Blink Twice, in einer kleineren Rolle. Fand ich auch total cool. Und es ist ich finde, das war ein richtig toller Film, aber natürlich super verstörend. Also es ist, auf Letterboxd schreiben ganz viele Leute, ah ja, das ist jetzt, ne, don't worry about the menu, darling, oder weißt du, get out. Also das ist halt alles so dieses von wegen, ja, und wir sind alle glücklich und toll und hier ist aber etwas gruselig und ne, und hier ist doch nicht alles so toll, wie es aussieht. Dass das so irgendwie so Teil dieser Reihe ist, sozusagen. Und es ging mir so auf die Nerven, das die ganze Zeit zu lesen, weil ich mir denke, sei doch froh drüber, dass Frauen gerade dazu, also im Fall von Don't Worry Darling und Blink Twice, dass Frauen dazu in der Lage sind, solche Filme gerade wie vom Stapel zu lassen und die ganze Zeit zu zeigen und so ihre innere Gefühlswelt zu teilen, eben in Form eines Psychothrillers, was auch, also ne, so die Angst oder das Misstrauen, was generell gegenüber einer bestimmten Welt, gerade gegenüber reichen Männern vorhanden ist. Es ist ein absolut gruseliger Film, also kann sich auch auf jeden Fall nicht jeder angucken. Total dystopisch. Und bei Get Out eben im Fall eines schwarzen Mannes, der ne, diese Perspektive von schwarzen Männern gegenüber wohlhabenden weißen Familien zeigen kann. Ich finde das richtig gut, dass es davon gerade viele Filme gibt. Und ich finde es auch ein bisschen verzogen zu sagen, das sind 3 Frauen und die haben alle die gleiche Prämisse, als würden sie dann alle den gleichen Film machen. Das geht ja gar nicht. Also ne, es ist immer eine eigene Perspektive, die da drin liegt. Ich finde, Zoe Kravitz macht das extrem kompetent. Das ist nicht nur sehr spannend, sondern eben auch sehr vielschichtig, was dieses Problem angeht von Machtausnutzung und Manipulation. Wirklich gut. Ich kann ihn sehr empfehlen. Er läuft auf Amazon Prime. Und Psychothriller gibt es seit Jahrzehnten und viele davon haben alle die gleiche Stimmung. Aber wenn er dann anfängt, Probleme anzusprechen und wenn es dann irgendwie um eine Substanz geht oder und vor allem, wenn es dann auch noch aus der Perspektive der diskriminierten Gruppe geht, dann ist es ein Problem, wenn es auf einmal mehrere Filme davon gibt?
Also ja, das sind halt die Leute, die sagen, oh, ich gehe ins Kino, um Eskapismus zu betreiben. Also sagen die natürlich nicht genau so, aber das meinen sie meistens von wegen, oh, nein, ich will nicht mit realen Problemen konfrontiert werden, wo man sich denkt, ja, das sind Leute, die schauen Star Wars.
Ja.
Und Star Wars hat sich George Lucas ausgedacht, weil er dachte, ach ja, das könnte man dann machen. Also ein bisschen auf jeden Fall schon, aber es ist natürlich, also selbst bei dem bekanntesten Beispiel von Eskapismus, was den Film angeht, würde ich jetzt mal einfach behaupten, es hat immer einen Root in Reality. Und nur weil du das nicht siehst oder nicht sehen möchtest, heißt es ja nicht, dass es nicht doch existiert. Und wenn halt Filme das schaffen, eine Substanz zu machen, wie The Substance, nein, eine Substanz in den Film einzubauen, dann hat das halt auch einen ganz anderen Wert.
Also,
Nehmen wir einfach mal Star Wars als einfaches Beispiel. Die Originaltrilogie funktioniert in der Hinsicht viel besser und auch, ich würde sagen, die Prequel-Trilogie funktioniert in der Hinsicht besser als die Sequels, weil es da nicht darum geht, habe ich gestern darüber nachgedacht, es geht nicht darum, einfach irgendwas passieren zu lassen, weil es interessant ist, sondern um etwas zu erzählen.
Ja.
Also die Star Wars-Filme, wie gesagt, das sind einfache Beispiele. Mhm. Aber die Star Wars-Filme erzählen trotzdem eine Geschichte vom Widerstand und so. Und dann halt auch eine Demokratiegeschichte in den Prequels, auch wenn es halt, wie gesagt, für ein Hollywood-Publikum gemacht ist. Die Sequels in der Hinsicht haben dann das Problem, dass viele sagen, ich kann damit halt nicht 100% was anfangen, ich habe da nicht keine eigene Welt drin, weil es halt einfach nur Sachen passieren, um Sachen passieren zu lassen, weil es interessant klingt oder klingen soll. Und deswegen beschwert euch doch dann nicht, wenn Filme dann wieder eine Substanz haben, nur wenn euch die Substanz nicht passt. Also es ist ja.
Ja, aber also vor allem halt auch viele Leute, die das Gefühl haben, dass sich Dinge wiederholen und dass man immer den gleichen Film sieht.
Ach so.
Also jetzt gerade auch, wo Opus bald läuft mit Io Debris, der wohl auch in so eine ähnliche Kerbe schlägt und so, diese Art Psychothriller. Aber ich finde. Also das ist mein Punkt, von wegen beschwert euch nicht darüber, dass sich das wiederholt.
Ach so.
Weil Frauen...
Ah, okay.
verstanden, sorry. Genau, aber ja. Ich habe das Gefühl, dass Leute sich nie darüber beschwert haben, dass es Psychothriller gibt, die alle einen ähnlichen Vibe haben, sondern sich jetzt erst darüber beschweren, dass es mehrere Psychothriller gibt, die ein Problem ansprechen. Also so. die sagen nicht, oh, das ist doof, dass ihr ein Problem ansprecht, sondern einfach die sagen, oh, aber wir hatten doch gerade erst Don't Worry Darling und Get Out. So. Ich nehme The Menu da jetzt mal raus, weil da geht es um den Erfinder von Succession, der Millionen Dollar hat, der dann so ein Klassizismus-Ding spielt. Mhm. Ja, es ist ein bisschen was anderes, als wenn eine Frau darüber spricht, wie es ist, eine Frau zu sein. Wobei Zoe Kravitz auch eine andere Frau ist, als viele andere Frauen sind, weil sie auch ein Nepo-Baby ist. Genauso übrigens wie Olivia Wilde, die Don't Worry Darling gemacht hat. Auch so, naja. Aber wenn erfolgreiche Frauen ihre Stimme nutzen, um eine feministische Geschichte zu erzählen, ist das ja
gut. Das wollte ich noch fragen, bei Blink Twice hat der dann halt auch eine Klassenperspektive oder okay.
Genau, also Naomi Ecke spielt eine Kellnerin und wird dann eben, also da dann wird Channing Tatums Figur, der ein CEO von irgendwie einer Firma ist, der auch das geerbt hat und so, der wird dann auf sie aufmerksam bei einem Event, wo sie kellnert.
Okay.
Ja, genau. Also das ist auch Teil davon, aber eigentlich ist eher dieser Mann-Frau-Dings mit drin, wobei das später auch so ein bisschen noch aufgebrochen wird. Eher die Perspektive, Männer sind Täter, aber nicht nur Frauen sind Opfer.
Okay.
Also,
genau. Also wenn ihr das respektvoll, ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es nicht bewerten. Wie ist denn der generell so weggekommen?
Ganz gut. Also der hat eine Durchschnittswertung von 3,3. Es gibt halt viele Leute, die sich sehr daran aufhängen, dass der ein bisschen ist wie andere Filme, aber ich finde, der ist sehr, sehr spannend gewesen. Ich würde ihn nicht jedem empfehlen. Der hat auch eine Triggerwarnung direkt am Anfang. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Da stand, es geht hier um Ausnutzung von Macht und so und auch sexuelle Gewalt und die wird auch gezeigt und das könnte für einige Leute upsetting oder triggering sein. Und ich denke so, ich fände es schon gut, wenn das für alle upsetting ist, wenn man sexuelle Gewalt sieht. Weißt du, also dass man wenigstens upset ist, dass einen das stört, wenn man sexuelle Gewalt sieht. Weißt du, das könnte upsetting für einige sein. Ja. Also es ist eigentlich immer unangenehm, sowas zu sehen, aber natürlich trifft es auf einige mehr zu als auf andere.
Also es geht ja vor allem darum, genau.
Triggering halt, ne?
Ja, also, wenn du das halt nicht ertragen kannst, das zu sehen.
Und da gibt es ja auch einige und das ist ja auch richtig so. Also das ist nicht richtig so, aber das ist okay, wenn man das nicht erträgt.
Ja.
Und dann sollte man sich solche Filme nicht angucken, das ist das, was ich meine. Ja. Und dann habe ich noch Muppets aus dem All geguckt. Das erste Mal seit einer Ewigkeit, den habe ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal gesehen und hatte immer eine recht schlechte Meinung dazu, weil das der einzige Muppet-Film ist, der einzige Muppet-Kinofilm ist, der kein Original Musical ist. Mhm. Der hat keine eigenen Songs, aber die Muppets singen dann halt so bekannte Songs. Ist nicht mein Fall, weil es ist Ende der 90er. Ich hasse die Musik der 90er, ich finde die ganz schlimm. ich glaube, es ist der letzte Kinofilm, bei dem Frank Oz noch performt hat. Also er hat dann noch Miss Piggy und Fozzie Bear gespielt. Der nächste Kinofilm war dann erst der Muppets-Film von 2011, wo dann Eric Jacobson schon übernommen hat. Viele kritisieren den Film und finde ich auch zu Recht, also gerade wie Gonzo ist hier die Hauptfigur im Gegensatz zu allen anderen Muppet-Filmen, wo Kermit die Hauptfigur ist. Und Gonzo sucht ein bisschen nach seiner Identität, findet am Ende heraus, dass er eigentlich ein Alien ist und dass er tatsächlich kein Weirdo ist oder nicht jemand ist, der so ein Outcast ist und halt nirgendwo reinpasst, sondern nee, eigentlich gibt es da draußen Leute, die genauso sind wie er, aber er entscheidet sich, also Spoiler, aber guck dich den Film halt nicht an, keine Ahnung. er entscheidet sich dann dagegen, mit seiner Alien-Familie loszugehen, sondern bleibt bei seiner Mappt-Familie auf der Erde.
Ja, so. Also Chosen Family ist da,
ja. Ja, ja, genau. Und das, finde ich, ist eine interessante Entscheidung, also auch irgendwie wichtig, aber ich finde es einfach irgendwie falsch, Gonzo tatsächlich zu einem Alien zu machen. Ja, keine Ahnung. Also das spricht für mich einfach gegen meine Interpretation von Gonzo als Figur. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss aber sagen, der Film hat mir deutlich besser gefallen, als ich gedacht hätte. Weil er sehr, sehr lustig ist. Er hängt sich auch sehr auf diesen Duo Gonzo-Rizzo auf, die man noch aus der Muppet-Weihnachtsgeschichte quasi übernommen hat. Das war erst ab der Muppet-Weihnachtsgeschichte so ein richtiges Ding. Und sind in Muppets aus dem All jetzt auch voll das Ding. Und Rizzo ist einfach eine super lustige Figur.
Rizzo.
Er ist auch sehr solide inszeniert. Es stört mich bei Handpuppenfilmen häufig, dass die immer so am unteren Bildrand irgendwie chillen. Wenn die mit Menschen reden und sowas, aber die sind richtig gut in Szene gesetzt. Und ja, ich musste einfach sehr viel lachen und ich finde auch, die Muppets haben alle irgendwie einen tollen Platz da bekommen. Und ich habe halt auf DVD geguckt, und da gibt es ein Audio-Commentary von dem Regisseur und dann am Anfang ist Kermit dabei, sagt so, ja, ich bin jetzt hier dabei und wir reden über den Film und wusstest du, dass ich eigentlich da die Kamera gemacht habe in dem Film und so, das war lustig. Und dann sagt er, geht kurz auf Klo und dann kommen aber Gonzo und Rizzo dazu und Kermit kommt dann nicht wieder und der Film fängt an mit einem Traum von Gonzo, wie die Arche Noah da ist, ne, also das ist die Geschichte der Arche Noah und Gonzo darf da nicht drauf, weil er immer halt nur Paare erlaubt sind auf der, also ne, Schweine sind da, zwei Schweine, zwei Elefanten, wie das halt ist bei der Arche Noah. Und Gonzo darf nicht hin, weil er halt keinen zweiten seiner Art hat. Und er kommt da, also es ist halt ein Albtraum von ihm, und er läuft dann da hin und sagt so, Mr. The Ark, Mr. The Ark. Super guter Joke. Und im Audio-Commentary war es nämlich so, dass Noah wird gespielt von F. Murray Abraham. Der hat Salieri gespielt in Amadeus, den hast du auch nicht geguckt, ne? Aber der hat dafür seinen Oscar damals bekommen und der heißt halt F. Murray Abraham. Und dann sagt Gonzo, erzählt Gonzo im Audiokommentar so, yeah, he's a great guy, I can call him F. He's a brother called G. Und so, super lustig, muss ich mir mal ganz angucken. Aber ja, Muppets aus dem All. So viel dazu.
Aber der ist eigentlich gefloppt an den Kinokassen.
Ne? Ja, ja, mega. Ich glaube, das ist der größte finanzielle Misserfolg der Muppets an den Kinokassen gewesen. Vor allem, weil er auch relativ teuer war, aber ich finde eigentlich, er ist ein bisschen overhasted, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also quasi das King of the Crystal Skull von den Muppets.
Ja, kann sein, genau, ungefähr. Er ist halt auch von Sony produziert, deswegen ist er nicht auf Disney Plus zu finden und glaube ich auf keinem anderen Streamingdienst. Ich habe ihn halt auf DVD, deswegen habe ich ihn da geguckt. Aber ja, und jetzt können wir noch über David Lynch sprechen.
Ja, genau. Ich habe nämlich auch viele Filme gesehen, die du auch schon gesehen hast von ihm, aber ich habe die jetzt in der Filmreihe nachgeholt. Du hast, glaube ich, trotzdem mehr gesehen als ich, auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe ja noch über die anderen Filme habe ich schon gesprochen.
Ja.
Aber in letzter Zeit habe ich nur zwei Filme gesehen, über die ich sprechen kann.
Aber ich meine, du hast generell mehr Filme von mir gesehen. Ich habe ja vor anderthalb Jahren ungefähr Lost Highway gesehen von ihm, den hast du auch schon gesehen. Mhm. Und dann habe ich jetzt im Kino hier, im Filmmuseum, habe ich Blue Velvet gesehen, Mulholland Drive und gestern Abend noch Dune von 1984. Mhm. Hast du schon im Podcast über Blue Velvet und Mulholland Drive gesprochen?
Nee, ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher.
Aber
die habe ich auch gesehen.
Ja, also wollen wir die Filme einzeln abarbeiten? Du hast noch
Ich habe noch The Straight Story, den habe ich nicht im Kino geguckt, aber den haben wir auf Blu-ray geschaut. Und Eraserhead, kann ich dazu noch was sagen.
Okay. Ja, Blue Velvet, ich finde es interessant, dass die Filme von David Lynch schon, dass man ihn anmerkt, die haben halt so den Lynchian Charakter, so merkt man an, okay, da ist mehr hinter, als man so denkt. Und trotzdem sind die alle so unterschiedlich. Hm. Also das finde ich sehr interessant, dass man einem Regisseur quasi die Handschrift anmerkt, auch wenn er die jedes Mal anders schreibt.
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist sau, sau spannend. Also ich weiß auch gar nicht, welcher mir jetzt von der am meisten gefallen hat, wahrscheinlich am ehesten Mulholland Drive, aber den habe ich auch am wenigsten verstanden, glaube ich.
Ja.
Aber an dem kann man am meisten noch rumarbeiten. Okay, was will er mir damit sagen und bla 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 und so. Mhm. Aber ich glaube, die besten Witze hatte, glaube ich, Blue Velvet.
Okay.
Also, auch wenn ich mit Dune sehr viel Spaß hatte, bei Blue Velvet gibt es diesen geilen Running-Gig mit dem Heineken.
Ja.
Und das gab es auch in Lost Highway, so eine random, richtig lustige Szene, wo die im Auto rumfahren. Haben wir diese Mafia-Gang und dann wollen die jemanden überholen und der lässt ihn irgendwie nicht überholen und dann halten die den an und sagen, hier, du musst doch erstmal die Straßenverkehrsordnung durchlesen.
Ja, das ist stimmt, ja, das ist, warte, in welchem Film war das?
Lost Highway.
Lost Highway, ja, genau, das ist, glaube ich, mein liebster Gag gewesen in einem David Lynch-Film, also der war so super.
Ja,
Ey, das ist mega gefährlich. Das ist schon mal drüber nachgedacht. Das ist so funny. Aber.
Ja. Und bei Blue Velvet auch so, es ist super, diese düstere Stimmung. Und dann sagt der eine so, ja, Heineken ist ja voll das geile Bier und so. Und dann kommt doch diese Szene, wo Laura Dern im Auto sitzt und dann hupt, damit er das, damit Kyle MacLachlan das hört in der Wohnung. Und dann auf dem Klo ist, oh, Heineken.
Achso, ja, weil er da auf Toilette ist gerade. Ja, genau. Und genau. Die Spülung so laut ist, dass er sie nicht hupen hört. Genau.
Also, ich glaube, ich fand ihn sogar am wenigsten Lynchian, Blue Velvet. Ach,
krass, okay.
Aber auch das fand ich halt interessant, dass er trotzdem noch, dass man ihm was angemerkt hat. Weil ich finde, der erzählt schon eine Geschichte, die man relativ einfach so verfolgen kann und sagen kann, okay, Anfang bis Ende, fertig. Mhm. Aber es sind so viele weirde Sachen. Und ich glaube, Leute, die David Lynch nicht so kennen, würden vielleicht erstmal sagen, würden vielleicht Leute sagen, oh, das ist ein schlechter Film, weil das macht gar keinen Sinn, dass die auf einmal so happy sind am Ende und bla bla. Mhm. Aber ich finde, man merkt im Film schon an, dass es gewollt ist. Dass es gewollt Sachen offen lässt, dass er gewollt weird ist und so. Und dass man halt nochmal drüber nachdenken kann, okay, was ist da eigentlich gerade passiert? Also man weiß ja immer noch nicht, wer diese Antagonisten da sind am Ende und warum und so. Es ist irgendwie so sauschwammig. Aber das macht den Film auch so interessant.
Ja, ich war nicht der größte Fan von dem Film, muss ich sagen. Und ich glaube, bei David Lynch ist es vor allem eine Gefühlssache. Ne, also ich glaube, wenn ich den vielleicht an einem anderen Tag geguckt hätte, hätte ich ihn besser gefunden. Also weißt du, da geht es ja wirklich nicht darum, wie David Lynch hier jetzt seine Kamera gesetzt hat oder wie die Leute gespielt haben oder was auch immer, sondern einfach, wie er einen erreicht. Ja. So, und das hat er bei mir jetzt nicht so geschafft, wobei ich ein großer Fan von dem Opening bin und dann eben auch von dem Ende, dieser ähnliche Shot von der Blume und dann wie Blue Velvet der Song halt da läuft und so. Weiß ich, genau. Ich habe irgendwie dem nicht so viel abgewinnen können. Viele reden auch sehr viel über Frank Booth, den Antagonisten-Charakter, der da dieses Lachgas die ganze Zeit benutzt und so. Fand ich jetzt nicht so kultig wie alle, keine Ahnung. Aber ich glaube, also was ich finde, es wirkt so ein bisschen wie so eine Erzählung von dem Eskapismus aus dem Ordinären hinaus, als er dann eben dieses Ohr findet. Und so alles, was bis dahin, also dass er sich so ein bisschen gefangen fühlt in dem Suburban Lifestyle und dass ihm irgendwie Aufregung gibt. Auch die das Kennenlernen der Figur von Isabella Rossellini, Dorothy.
Ja, das kann gut sein. Ich muss vor allem dran denken, dass der Film ja 1986 rausgekommen ist. Glaube ich zumindest. Und ich glaube, das war dann der erste Spielfilm nach Dune.
Ja.
Und genau. Dune war ja ist ja komplett gefloppt. Und es war also bei den KritikerInnen gefloppt, ich glaube bei einer Kinokasse auch. Und ich glaube, den Film hat er so ein bisschen gemacht, um halt, also der ist ja noch am verträglichsten von seinen sonstigen Filmen, die ich bislang gesehen habe, finde ich. Also den kannst du dir halt sonst noch, also wie gesagt, der erzählt eigentlich eine Story von A bis B.
Ach so meinst du das, stringent. Ja. Ich finde aber so bildlich, von der Bildsprache her finde ich den schwierig, sich anzuschauen.
Ja, auch, aber ich meine nur, wenn du den vergleichst mit Mulholland Drive.
Ja.
Mulholland Drive nimmt dich ja wirklich zum Ende hin, denkst du, what the fuck? Ja. Und bei Blue Velvet kannst du am Ende immer noch sagen, okay, ja, also ich habe nicht alles verstanden, aber gut. Film, also die Story ist vorbei und so. Oder bei Lost Highway denkt man sich ja auch, dann geht man aus dem Kino raus, also aus dem Film raus, denkt sich, okay, aber was soll das jetzt?
Ja.
Und bei Blue Velvet ist es halt am wenigsten, dass man sich das denkt, finde ich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir dann vorstellen, dass er halt quasi nach Dune erstmal halt so ein quasi Safe Bet gehen wollte, ohne sich selbst zu verraten, weil es ja keine, also es gibt ja zum Beispiel Francis Ford Coppola zum Beispiel, hat ja sau viele in Anführungszeichen schlechte Filme gemacht, also so auch so Schnulzen und so, einfach nur, weil er meinte, okay, er braucht das Geld von den Studios, um halt dann seine eigenen Herzensprojekte zu finanzieren.
Ja.
Also deswegen kennt man auch, spricht man über keine anderen Francis Ford Coppola Filme, außer Apocalypse Now, die Pate-Filme und jetzt halt Metropolis? Nein.
Megalopolis,
so. Ich weiß nicht, ob es sonst noch einen bekannten Francis Ford Coppola-Film gerade noch gibt.
Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ich bin da über Letterboxd gestoßen, der ist Jack und da spielt Robin Williams so einen kleinen Jungen.
Ah doch, genau, den gibt es auch. Aber der Typ
ist nicht so bekannt.
Aber der Typ hat ja so viele Filme gemacht.
Ja.
Und du redest halt über
ganz wenige. Conversation, der ist auch von ihm.
Das ja, genau,
ist auch
aber so das sind auch seine älteren Filme.
Ja.
Aber genau das meine ich halt. Und deswegen glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das David Lynch in der Hinsicht sagt hat, okay, ich setze einen Gang runter und kann dafür halt ein Massenpublikum vielleicht noch gewinnen. Ich weiß nicht, wie gut der gelaufen ist, aber er hat sich ja wieder gerettet.
Er ist halt auch günstiger gewesen als Dune. Also, ne, das ist, dass David Lynch immer mit relativ wenig Produktionsbudget gearbeitet hat.
Ja.
Mulholland Drive ist für viele, also ich habe das Gefühl, wenn ich mich über David Lynch unterhalte, gibt es häufig, also eigentlich kriege ich immer eine andere Antwort von wegen, was ist der beste David Lynch-Film. Mhm. Aber Mulholland Drive habe ich schon noch häufig gehört.
Okay.
Und ich fand ihn auch richtig gut. Ich finde, der fühlt sich irgendwie an, so ein bisschen wie der David Lynch-Film.
Ja, ja.
Genau, gerade also Stichwort fühlen, also er fühlt sich so an. Und ich finde, der hat auch, David Lynch arbeitet ja hin und wieder mal mit so Musik, das war jetzt auch in Eraserhead der Fall, mit so Gesangseinlagen, und ich finde die Gesangseinlage in Mulholland Drive irgendwie am geilsten.
In dem Kino
oder ja, nicht genau,
Kino, in dem Theatersaal.
Ja, genau.
Ich habe es nicht verstanden und das fand ich interessant.
Genau, das ist ja der Sinn. Ja. Also sie singt ja auf Spanisch und die Figuren können kein Spanisch und das Publikum kann wahrscheinlich auch kein Spanisch.
Aber das mit diesem Tape, von wegen it's just a recording.
Ach so, ja.
Ja.
Ja, das ist so, also irgendwie so das Fehlen von Authentizität in Hollywood, also das alles, also das nicht mehr, nichts mehr echt ist sozusagen, alles ist gestaged.
Ja gut.
Das war so meine Interpretation.
Ja, ich habe irgendwie dran gedacht, es ging so irgendwie das digitale Alter und so, das ist halt irgendwie, es gibt ja auch so diese, es gab zum Beispiel mal einen Film, also in die Richtung geht er glaube ich nicht, aber es gab ja auch mal einen Film, der das angesprochen hat, dass vor allem in den, ich glaube 50ern oder sowas, dass die, dass schwarze Sängerinnen weiße Frauen synchronisiert haben oder beziehungsweise dass schwarze Sängerinnen das gesungen haben, was weiße Frauen dann quasi gelipsynkt haben in Filmen und so und auch Exploitation, I don't know.
Ja.
Aber ich glaube in der Hinsicht so hat, also es ging da ja gar nicht um den um diesen Aspekt, glaube ich, in Mulholland Drive.
Nee, habe ich jedenfalls auch nicht so gelesen. Aber ich glaube, das ist der Film, bei dem ich am meisten Bock habe, den nochmal zu rewatchen. Mhm. Jetzt auch bald. Den hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch, vielleicht hätte im Kino gucken sollen, aber das ist noch nicht lang genug her, dass ich den auf DVD gesehen habe.
Ja, im Kino war das schon eine geile Erfahrung, aber ich habe auch die ganze Zeit mir gedacht, ach, irgendwann wurde es mir richtig, wurde es mir irgendwie zu viel. Mein Kopf hat richtig wehgetan, auf einmal so, oh.
Ja.
Ich fand es auch interessant, ich finde, das hat man auch bei Dune gemerkt irgendwie, dass seine Filme, irgendwie so, dass die Figuren ganz anders spielen. Also sie sprechen irgendwie sehr, sehr sanft irgendwie und deswegen so ein bisschen theatralisch, habe ich das Gefühl. Deswegen war ich am Anfang so, okay, ja, ist nicht schlecht, aber warum? Also warum rechnen sie jetzt so theatralisch? Und ich finde, bei Mulholland Drive macht es am Ende auch Sinn, aber deswegen fand ich es schwer, das Schauspiel zu bewerten, weil ich mir gedacht habe, so redet niemand. Aber das ist ja bei vielen Filmen so.
Ja, ja, klar.
Aber nicht von der Wortwahl, sondern von dem, wie sie gesprochen haben. Aber ich finde, Mulholland Drive hat auch diese Szene so, ich finde es so krass, dass er halt das schafft, dass Naomi Watts, dass die Protagonistin das schafft, diese Szene in einer Szene zu spielen. Sie spielt ja eine Schauspielerin und in einer Szene spielt diese Schauspielerin eine Szene.
Ja.
Und die war auch richtig heftig.
Mhm. Voll, ja, das stimmt.
Ja, das ist immer so ein Ding, glaube ich, das ist so ein Hollywood- in Hollywood lieben das Leute, das hervorheben zu können. Ey, da spielt ein Schauspieler und in dem Film spielt er ein Schauspieler, der dann eine Rolle spielt, aber als Schauspieler und nicht als der Schauspieler, der von dem er gespielt wird, wie zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood.
Oder wie auch in Sing Sing. Also das Theater. Aber.
Ja, das ist dann aber auch nochmal, also das hat ja nicht den Anspruch, die spielen ja keinen, also im Film sieht man nicht, wie sie ein Drama spielen.
Ja,
das aber stimmt. Ich verstehe schon, was du meinst.
Mhm. Genau. Mulholland Drive, ja. Ich habe letztens mit einem Kollegen aus der Heimat gesprochen, liebe Grüße, der hatte in Braunschweig auch mal Mulholland Drive geguckt. Ein Kumpel von ihm wollte da hin und dann ist irgendwie die Begleitung abgesprungen und hat den dann mitgenommen. Und der fand ihn auch richtig gut. Und das ist ein Kollege, dem ich das gut zutraue, dass er David Lynch gut findet, so. Aber der halt jetzt eben nicht Film studiert. Und ich frage mich häufig, wie so der Blick auf David Lynch oder gerade auf Filme wie Mulholland Drive ist, für Leute, die nicht so eine Affinität für was Extraordinäres haben, weißt du? Mhm. Und wenn das tatsächlich funktioniert, dass ich jedem Menschen mal Mulholland Drive zeigen könnte, unser anderer Kumpel aus Wolfsburg mag den auch sehr gerne, der, weißt du, wen ich meine?
Du auf dem Geburtstag warst.
Nee, der andere, der bei dir auf dem Geburtstag war. Der extra hier ein Hotelzimmer hatte, der findet Mulholland Drive auch richtig toll. Mhm. So. Und da frage ich mich immer, wenn ich meiner Schwester Mulholland Drive zeigen könnte und die den gut findet, die sagt, also ich habe ihn nicht verstanden oder keine Ahnung, aber ich fand irgendwie, war das eine interessante Erfahrung oder sowas, dann wäre ich davon überzeugt, dass David Lynch ein magisches Wesen ist. Weil ich glaube halt, dass so abgefuckter Kram, irgendwie komische Überblendungen und Sachen, die man überhaupt nicht versteht und sowas, dass das überhaupt nicht massentauglich ist. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der das über Mulholland Drive gesagt hat. Also der gesagt hat, nee, den fand ich richtig doof, der ist total verwirrend oder was auch immer. Konnte ich nichts mit anfangen. Habe ich noch nicht gehört, wie das jemand über Mulholland Drive gesagt hat.
Ich kann mir vorstellen, dass Leute sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, das kann
weil
sein.
Weil das hat zum Beispiel meine große Schwester auch gesagt, als ich ihr Life is Strange gegeben habe zum Spielen. Und das okay. ist ja, also natürlich ist es nicht von David Lynch, aber es hat schon, ich würde schon sagen, dass es halt, also man sieht das ja, es gibt ganz viele Anspielungen an David Lynch in dem Spiel Life is Strange. Ja, klar, also okay, das ist auch im Trailer drin, wenn die Figur Chloe Max abholt auf dem Parkplatz, sieht man sofort auf dem Klingelschild, würde ich gerade sagen, auf dem Kennzeichen Twin Peaks.
Ach echt?
Da steht Twin Peaks drauf. Also so ein bisschen verschmuddelt und so, dass es nicht so ganz eindeutig ist, warum steht da jetzt Twin Peaks, aber wenn du darauf achtest, siehst du, okay, da steht Twin Peaks.
Okay, krass.
Macht natürlich diegetisch, also in der Handlung macht das gar keinen Sinn.
Ja.
Da gibt's, also im Spiel tatsächlich sind sehr, sehr viele Referenzen, auch Catcher in the Rye und so, aber halt auch sehr viel auf David Lynch. Und ich glaube, in Mulholland Drive gibt es ja vor allem dieses Wesen, ohne zu spoilern, was sich in dieser Parking-Lounge da hinter so einer Ecke versteckt und sowas.
Ja.
Und okay, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, dass ich sage, aber in Life is Strange gibt es ja auch eine Figur, die sich hinter so einer, eine ominöse Figur, die jetzt nicht sehr ominös ist, aber die sich auch hinter so einem Parkplatz versteckt und sowas, mit der man dann reden kann. Also ich glaube, es gibt schon auch sehr viel versteckte Easter Eggs in Life is Strange auf David Lynch Filme.
Ich muss mal wieder spielen, das Spiel.
Also ich kann es sehr empfehlen. Und da merkt man halt auch, das ist halt auch, Life is Strange will ja einen ja auch irgendwie verwirren. Man weiß ja auch immer nicht, was da ist.
Mhm.
Und meine Großschwester, als sie es gespielt hat, gesagt, sie weiß noch nicht, was sie davon halten soll.
Mhm.
Und das heißt ja erstmal nicht, ich fand es langweilig. Und das ist ja eigentlich schon was Krasse.
Ja, das
dass, wenn du es schaffst, einen Film zu machen oder ein Kunstwerk zu machen, was Leute beschäftigt. Und ich glaube, das ist ja das, was David Lynch vor allem möchte. Er möchte ja nicht, dass Leute sagen, ah, fand ich gut, schön, morgen geht's weiter.
Genau.
Sondern, was ist das? Und das ist ein Kopf bleibt. Und das schafft David Lynch extrem gut.
Ja, definitiv.
Und ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll, aber bei Star Wars. da hat Rian Johnson ja was Ähnliches gesagt, von wegen, ich möchte nicht, dass Leute meinen Film gut finden, sondern ich möchte, dass Leute auch meinen Film besprechen, diskutieren. Was nochmal was anderes ist. Aber ja, ich wollte es gerade erwähnen.
Ja. Ja, ich finde das sehr, sehr ersichtlich gewesen über David Lynch.
Ja.
Anders in seinem Film Dune, weil Dune ist komplett der Odd One Out in seiner Filmografie, wobei ich finde, wenn man sich den anguckt, also auch weil das Kyle MacLachlans erste Filmrolle war und David Lynch ihn damit so ein bisschen entdeckt hat, also er hat ihn dann ja sehr häufig gecastet, aber ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass es ein David Lynch Film ist, gerade diese Campiness irgendwie auch und diese unangenehmen Farben, die er da benutzt, das ist alles so richtig Trash 80s,
ja,
so ein bisschen so wie die Batman Filme damals, so dieser Kram, aber ich finde, wenn man sich so darauf einlässt, ich hatte richtig Spaß mit dem Film.
Echt?
Ich fand den richtig gut. Also, ich oder vielleicht ein bisschen overhated oder underrated vielleicht sogar, weil ich finde, eigentlich schafft er das sogar sehr interessant. Diese beiden, das, was Denis Villeneuve in zwei Filme verpackt hat, das halt nur den einen Film zu packen, dieser Hauptpunkt, den Denis Villeneuve mit dem zweiten Film erzählt, dass Paul Atreides sich ein bisschen darauf aufhängt, da jetzt der Messias zu sein und da so voll diesen Größenwahn hat und sowas. Das findet ja überhaupt nicht statt,
in
der Film. Gar nicht, also es ist schon so ein bisschen gepresst im Endeffekt. Aber also ich fand das, keine Ahnung, so fand ich spannend. Ich finde auch die Sachen, die mit denen David Lynch dem Buch treu geblieben ist, mit denen Denis Villeneuve nicht dem Buch treu geblieben ist, wie zum Beispiel die
Navigatoren?
Bitte?
Die Navigatoren?
Nee, das ist nicht unbedingt, also diese erste Szene meinst du, ne?
Ja, da kommt ja aber öfter
genau, vor. Aber ich finde, was ich meine, ist die kleine Schwester von Paul Atreides. Ich finde, die war in David Lynch's Dune besser eingesetzt als in die Denis Villeneuve Filmen. Definitiv, also ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen Panne, wie die Denis Villeneuve sie im zweiten Teil benutzt hat, weil sie ja auch handlungstragend ist im Buch ursprünglich gewesen. Und ich hatte dann einfach eine gute Zeit damit. Ich finde, der ist überraschenderweise auch deutlich einfacher zu verdauen als die Denis Villeneuve Filme.
Okay.
Und auch als alle anderen David Lynch Filme. Also ich finde, er erzählt die Geschichte schon sehr nachvollziehbar, was ich bei Denis Villeneuve weniger das Gefühl hatte.
Okay, dazu muss ich was sagen. Also ich kann auch voll verstehen, dass man sich denkt, ach, nö, nette Erfahrung und so. Aber ich fand schon, dass der Film in sehr viel, also ich auch meine Begleitung, mit der ich da im Kino war, die meinte halt auch, oh, ich mag den Film halt. Und das finde ich, war ich auch so vollkommen fein. Aber ich verstehe es auf der Campy-Art und Weise, ja.
Mhm.
Also allein wenn diese Sandwürmer da kommen. Also ich habe, als ich die ersten Bilder davon gesehen habe, war ich mir, ach, eigentlich ganz cool gemacht und so. Ja. Aber dann sieht man so klar, dass das Handpuppen sind. Also ich finde das wirklich richtig, richtig schlecht. Ich mag das Design von denen, aber du siehst so, es ist so eindeutig, wann es halt einfach eine Sandkiste ist, die sie filmen, und wann es halt dieses eine Wüstenbild ist, was sie einmal, ich weiß nicht, die sind vielleicht einmal in die Wüste gefahren, um da was zu filmen. Und auch Chani, die halt einfach in den New Next Dune viel besser vorkommt, die hat gar keine Rolle in David Lynch's Dune. Das liegt natürlich auch am Schnitt, also da merkt man an, dass er was geplant hatte mit ihr. Aber sie kommt ja nur in diesen also das finde ich auch interessant, dass man merkt den Neville Neuf's Dune an, jetzt hinterher, als ich den David Lynch-Tune gesehen habe, dass er sich davon inspirieren lassen hat. Also von diesen Traumsequenzen und sowas. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ich habe es nicht gelesen. Ja. Aber David Lynch, Denis Villeneuve macht was daraus und der macht die Figuren auch menschlicher, finde ich. Also dass sie halt auch darüber sprechen, das ist Wurmpisse, die sie da trinken müssen mit dem Water of Life und so. Ja. Und David Lynch nimmt sich so ernst, so bierernst.
Findest du?
Natürlich.
Also ich finde genau das Gegenteil. Ich finde, Denis Villeneuve nimmt sich ja, also will ja auch, dass er ernst genommen wird, und ich habe genau das Gegenteil von David Lynch das Gefühl gehabt.
Okay, das ist interessant, weil ich finde bei, also wolltest du gerade was sagen?
Nee, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
Okay, weil ich finde, man merkt schon bei Denis Villeneuve's Dune, beim zweiten Teil vor allem, Dune Part 2, dass er halt durch Javier Bardems Figur, dass es auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt, weil der ja die ganze Zeit, as it was written und so. Yeah. Also er bezieht sich immer auf diese Prophecy und so. Und er lässt die Figuren, finde ich, schon halt menschlicher sein. Also dass das halt, dass die halt Inside-Jokes haben, dass die Fremen auch viel vielschichtiger sind. In dem Film ist auch wieder so, da bist du ja Messias, komm zu uns. Also vielleicht habe ich noch, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich zu ernst nehme. Und auch der Vater von Paul Atreides wurde von einem deutschen Schauspieler, glaube ich, gespielt.
Jürgen Prochnow ist das, glaube ich, der auch bei anderen David Lynch-Filmen auch mitgespielt hat. Und bei Das Boot.
Ah, aber ich habe den, also welchen David Lynch-Film hat er noch mitgespielt?
Bei Mulholland Drive war der, glaube ich, oder? Nee, oder bei Twin Peaks? Das hatte nämlich Kyle MacLachlan letztens bei Four Favorites von Letterboxd gesagt, dass Das Boot einer seiner Lieblingsfilme ist. Und dann durfte er, genau, er hat bei Twin Peaks, als die Leute aus dem Dings, es war nur Twin Peaks, okay. Er hatte ihn auch bei Mulholland Drive noch im Gedächtnis, aber das stimmt nicht.
Aber ich fand das so krass, weil ich wusste halt nicht, dass das ein deutscher Schauspieler ist, und dann hat er angefangen zu sprechen. Ich war so, warum hat er einen deutschen Akzent? Also, warum? Voll das komisch. Hat so alles keinen Sinn ergeben. Weil es halt so, die haben trotzdem halt immer so roboterhaft halt gespielt, so richtig Stock im Arsch und so. Und es hat sich für mich nicht so, ich fand's okay, ne? Also ich habe mir auch nicht gedacht, ich schaue jetzt mir hier ein seriöses Meisterwerk an. Aber er hat halt teilweise schon ganz geile Szenen. Also ich mag ein paar Szenen, mir fällt jetzt zwar keiner ein, aber während des Films habe ich mir gedacht, ach, das ist eigentlich ganz cool, wenn er jetzt diese Richtung weiterverfolgt, dann könnte das ja wirklich noch ein ganz nicer Film werden. Weil dann funktioniert dieses Stockige, wenn du halt den Film so aufbaust, dass er halt eh nicht so dass er dir eh nicht so eine realistische Geschichte erzählen möchte, sondern so einfach nur diesen Vibe machen möchte. Ja. Dann verstehe ich es aber. Ja, dann auch mit dem Ende, und das hält sich ja gar nicht ans Buch. Und die Kernaussage von Frank Herbert war ja genau das Gegenteil von dem Film, was er da gemacht hat.
Das fand ich auch mega weird.
Also ich finde es auch interessant, am Anfang stand auch Screenplay bei David Lynch. Die Frage ist natürlich nur, wie fern hat das, also wurde das noch abgeändert, weil das ist ja viel zu blöd, also das Ende und so, aber wie gesagt, ich habe das ganze Screenplay nicht gelesen, es wurde das ganze Screenplay auch nicht, es gibt ja keinen Cut davon, sehr viele Fragen bleiben da offen, aber David Lynch hat auch mal bei so einem Panel oder sowas, wo er war, wurde immer so angesprochen von wegen, ja, also ich mag auch voll, also hat das irgend so ein Zuschauer gesagt, also ich mag auch voll viele Sachen aus Dune, und ich finde, das müssen sie auch nicht so schlecht machen, so alle haben irgendwie gelacht und so, und David Lynch war nur so ein also like some scenes of
Dune. Ja, genau.
Also so von wegen, ja, dass so ein paar Sachen mag, aber dass man über Dune, dass es ein Paradebeispiel dafür ist, wie was alles schlecht laufen kann in einem Film.
Ja.
Und das ist interessant, weil das gibt es irgendwie bei jedem großen Regisseur oder Regisseurin, dass man halt diesen einen Film hat, wo man sagt, okay, da kannst du sehen, was da alles schiefgelaufen ist. Und seitdem hat er ja nur noch gute Filme gemacht.
Eigentlich. Ja, also halt, die ihm selber eher treu geblieben sind. Ja. Ich finde interessant bei Dune, dass Fate Rother,
von das Ding.
Die ja, eine Figur, die irgendwie halt immer am Ende erst kommt und irgendwie auch immer nur so 5 Minuten da ist, ja, in den Neville Loves Film von Austin Butler gespielt wird, ja. Der irgendwie so ein Shootingstar-mäßig ist und bei David Lynch von Sting gespielt wird, dem Frontmann von The Police, und in Jodorowskis Dune, von dem du ja häufig auch schon erzählst, hätte er von Mick Jagger gespielt werden sollen. What's that about? Warum sollte diese Figur von einem berühmten Musiker gespielt werden? Was ist der Gedanke? Richtig merkwürdig. Naja.
Ich kann mir vorstellen, dass es halt eine Studioentscheidung war bei Sting. Ich weiß es aber auch nicht genau. Aber das gesamte Casting fand ich halt so. Auch Patrick Stewart. Und dass sie dann so Roblox-artig gegeneinander kämpfen.
Ja, das war so lustig.
Das war schon ziemlich funny. Das
war mega geil.
Ja, das stimmt.
Also sehr campy, finde ich.
Aber auch diese Szene, das war, glaube ich, meine Lieblingsszene vielleicht. Wo der Baron einfach um diesen Tank, der so, wo so ganz viel Gas so rum rausging, so Wasserdampf oder so, und er rumfliegt die ganze Zeit und sich freut.
Ja.
Und dann kommt das Ding da raus mit seiner Unterhose.
Richtig bekloppte Figur auch. Ja. Ja, der Baron, allein wenn man sich diese Figur anguckt, mit den ekligen Pickeln im Gesicht und diesem ganzen Kram, im Vergleich zu Stellan Skarsgårds, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Baron in den Universum, also das kann man ja überhaupt nicht ernst nehmen.
Nee,
aber ist ja auch, der ist auch so wie eine Comic-Relief-Figur in David Lynch's Dune, finde ich.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob ich das reinlese, ich weiß auch nicht, wie es im Buch ist, aber diese Szene fand ich auch ziemlich weird, also ich weiß, wir spoilern gerade den gesamten Film, aber es ist auch ist kein Film, den man, wo es schlimm ist, ihn zu spoilern. Es gab auf jeden Fall eine Szene, wo der Baron, also jetzt in David Lynch's Dune, wo der Baron auf so einen Diener irgendwie zugeht und diesen Diener dann irgendwie auch abmurkst, aber irgendwie auch küsst und so. Also es hatte für mich so ein bisschen sowas, so eine leichte Homophobie. Also dass sie so zeigen wollten, okay, der greift jetzt diesen jungen Mann an und so. Und ach, keine Ahnung, irgendwie fand ich das ein bisschen weird, dass wie das inszeniert wurde. Und ich schätze mal, dass es im Buch dann eine Vorlage gibt, wie der Baron einen Diener oder Dienerin tötet, aber die haben ja auch in Denis Villeneuve's Dune ein paar Figuren gender-swapped, die, also im Vergleich zu David Lynch's Dune, zum Beispiel dieser am Anfang, der sagt, ich kenne mich in der Wüste aus. Das hat in Denis Villeneuve's Dune ist es auch ein bisschen anders. Und der Baron tötet in der Neuverfilmung auch Dienerinnen. Also ich weiß auch nicht, wie es dann halt im Original ist, aber ich muss vielleicht mal das Buch lesen.
Ja, ja. Wir müssen ein bisschen rushen gerade, yeah. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich bringe da noch weiter. Ich habe noch The Straight Story gesehen. Das ist der einzige David Lynch Kinofilm, den er nicht selber geschrieben hat, sondern er wurde geschrieben von seiner damaligen Lebensabschnittsgefährtin Mary Sweeney, die auch einige Filme von ihm produziert hat, also unter anderem mal Holland Drive, auch Inland Empire. Und es ist auch eine Verfilmung einer wahren Geschichte und da ist nichts Gruseliges oder nichts komisches, Düsteres oder sowas dran. Das heißt, fällt auch so ein bisschen raus aus der David Lynch Filmografie, aber ich fand ihn sehr gelungen. Der ist sehr gemütlich, sehr menschlich und auch teilweise absurd, so ein bisschen, also von ein paar Szenen, aber toller Film. Er endet auch auf einer sehr schönen Note. Würde ich mir eigentlich auch ganz gerne nochmal im Kino angucken. Und dann habe ich noch Eraserhead geguckt im Kino. Sein Debütwerk, ein Horrorfilm, also der wird schon sehr stark so klassifiziert. Was mir sehr im Kopf geblieben war, bevor wir da reingegangen sind, dass in Bo Burnhams Song Sexting singt er darüber, dass er kein Bild von seinem Schwanz schicken möchte, also kein Dickpic seiner Freundin schicken möchte. And I send a picture of my face instead because my dick looks like the baby from Eraserhead. Und das wusste ich, und das Baby von Eraserhead ist irgendwie so ein Ding, aber ich habe das noch nie vorher gesehen. Und dann kommt es da das erste Mal vor in diesem Film und es sieht wirklich sehr grotesk aus. Einige sagen, also meine Begleitung zum Beispiel meinte auch, dass sie das eigentlich voll niedlich findet irgendwie und ja, ich fand's sehr eklig. Es wird dann zwischen irgendwann auch krank, hat so ganz viele Pickel und ist zum Spucken und also ist ganz, 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 ganz schlimm. Und natürlich auch super absurd. Das ist ein sehr, sehr tolles Kinoerlebnis gewesen, weil ich mich auch sehr viel abgewendet habe von diesem Film und auch sehr Angst vor Albträumen hatte danach.
Oh nein.
Hatte ich aber dann keine. Und es war schön, weil der Kinosaal, es war das Studio im Cinema, war komplett voll und niemand hat irgendwie unangemessen gesprochen oder sein Handy rausgeholt oder so, alle waren so konzentriert auf den Film zu gucken und als dann am Ende stand, written and directed by David Lynch, hat einer so gerufen, what? Und alle haben gelacht und es war eine Healing Experience, das fand ich irgendwie total toll. So, So viel dazu. David Lynch, tolle Filme. Es laufen jetzt noch ein paar im Laufe der Tage, und zwar läuft noch Wild at Heart am 24. Am 17. läuft Elephant Man, und dann läuft auch noch Inland Empire irgendwann, also hier in Frankfurt, entweder im DFF oder im Cinema.
So.
Geht da rein. Guckt euch das an. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit
der Filmfritzen-Fragenflash.
Passend dazu, wir haben diesmal keine Fragen auf Instagram reinbekommen, weil wir den Frank-Sticker nicht gepostet haben, aber Freundinnen von uns, eigentlich nur Freundinnen von uns haben uns netterweise Fragen zukommen lassen. Und deswegen will ich auch einfach mal Name callen, oder? Ich glaube, das ist okay.
Ja.
Die Alexandra fragt nämlich, bisschen basic, aber favorite David Lynch-Film?
Wenn sie das dich fragt, dann kannst du ruhig auch antworten.
Ja, okay, also ich sag, Lost Highway ist bis jetzt mein Lieblings-David-Lynch-Film, aber sein bestes Werk ist Twin Peaks, definitiv. Also an Twin Peaks habe ich nichts auszusetzen, an jedem seiner Filme würde ich ein bisschen sagen, ein bisschen was hat mir zu 5 Sternen gefehlt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber also ich glaube auch, ich wäre echt ein Fan von Wild at Heart, und den habe ich noch nicht gesehen, genau. Aber ich sag Lost Highway.
Ich glaube bislang Mulholland Drive. Ich habe aber auch richtig Lust auf Eraserhead.
Mhm.
Warte mal, Elephant Man hat er nicht gemacht, oder?
Doch, hat er.
Ach, okay. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Mulholland Drive, Blue Velvet fand ich auch gut, aber Lost Highway fand ich auch gut. Ich sage einfach Mulholland Drive. Vielleicht okay. Basic, aber...
Nee, ist okay.
Ja.
Dann, interessanterweise, haben Leo und Tessa beide die gleiche Frage gestellt, und zwar, welches Buch sollte verfilmt werden? Ich habe eine Antwort. Ich hau mal rein.
Ja.
Da liebe Grüße an Victor Gutei, unserem alten Filmemacher-Kollegen, der das damals, als wir das allererste Mal unsere Standardfrage gestellt haben, wenn ihr alle Möglichkeiten der Welt hättet, da hat er gesagt, er würde gerne das Buch Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells verfilmen. Ich kannte es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ist mittlerweile mein Lieblingsroman. Ich finde, es wäre ein sehr guter Film, gerade auch aus seiner Feder. Also Victor Gutei könnte ich mir sehr gut vorstellen, als Regisseur von Vom Ende der Einsamkeit. Aber ich finde, das ist ein sehr kompliziertes Buch, weil es eine ganze Lebensgeschichte darstellt. Und es ist nicht so einfach, das richtig zu greifen. Gelungener fände ich auch von Benedict Wells Heartland, welcher quasi nur eine Jugendzeit abbildet. Und denke ich, ein sehr, sehr toller Film wäre. Das hätte ich ganz gerne als Film.
Ich muss einfach überlegen, was ich lese halt echt wenig Bücher. Ich habe als Kind, als Heranwachsender, habe ich relativ viele Bücher gelesen. Es fällt mir gerade leider nicht ein, es gab so eine richtig schöne Bücherreihe, ich glaube 3 Teile oder so, es gab es da mindestens von 2 Freunden, die, also der eine wohnt in Neukölln und der andere zieht, glaube ich, auch dort dahin. Bitte google mal das, weil es ist mir gerade auch ein bisschen unangenehm, dass es mir nicht einfällt.
Ist es so Jugendbuchreihe?
Ja, ja, die sind, glaube ich, auch so 11 oder so erst. Also die erleben dann aber so, machen so Detektivarbeit. Und ich weiß
Neukölln, auch, sagst du?
Ja, genau, der eine wohnt in Neukölln.
Die Hauptstadtdetektive?
Ich glaube nicht.
Die Großstadtdetektive?
Nein, nein, nein.
Die Hauptstadtdetektive?
Ich glaube, du musst auch nicht
Detektive. Emil und die Detektive.
Kann sein, aber nee, warte
mal. Nee, Erich Kästner ist das.
Das waren 2 Protagonisten, also es gab einen Dude und noch einen Dude, und die waren beide befreundet und erst so sehr, sehr jung. Aber die Romane waren, also Jugendromane waren sehr toll. Ich muss überlegen, welche Bücher ich alle gelesen habe. Ansonsten, während du suchst, sage ich einfach noch 2 weitere Sachen, die ich ganz cool finde. Vor allem, ich glaube, ich könnte mir sowas wie, es gab ein Buch, das hieß Dirk und ich. Da geht es um 2 Brüder und die erleben halt, warte mal, ich verwechsel das gerade. Es gab nämlich, Quatsch. Das war auch cool, aber da geht es nicht um, es gab auch noch mal ein Buch, wo sich 2 Eltern trennen. Aber Spoiler, die kamen am Ende wieder zusammen. Oh, ich weiß, ich bin richtig schlecht mit Titeln.
Ist okay.
Aber jedenfalls das eine Buch, das fand ich ziemlich gut, weil da haben die nämlich aus dem ersten Teil dann auch so eine Geschichte wieder neu in den zweiten Teil mit reingenommen, also aus dem ersten Teil so eine Handlungsstrang, und das haben die ziemlich gut verarbeitet mit diesem Detektive in Neukölln, Kinder-Ding. Ansonsten...
Aber sind das Rico, Oscar und die Tieferschützen? Sind das
ja, nicht? Doch, echt? Doch, doch.
Aber die wurden doch verfilmt,
oder? Echt? Oh, scheiße. kann sein.
Ja, die wurden 2014 verfilmt, ja.
Ah, okay. Dann, wurde Hamster Hector schon verfilmt?
Das weiß ich nicht, glaube nicht.
Das wäre sonst auch noch, glaube ich, ganz... Ach, kennen Sie Hamster Hector?
Nee.
Das ist cool. Ist auch so, geht es halt um so einen kleinen Hamster, der irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er schon wird, aber es gibt so viele Bücher dazu. Und der erlebt immer so kleine Abenteuer. Aber so dumme Abenteuer, wie von, zum Beispiel, keine Ahnung, der fällt aus dem Fenster oder so. Und dann muss er halt zurück nach Hause kommen und so. Ja, also ich habe leider nicht so diese große Antwort, das eine Buch, was man verfilmen sollte. Ja. Ansonsten sage ich einfach die zwei Billy Joel-Biografien vereinen und dann macht man da ein gutes Biopic draus, was sich aber auch auf die gesamte Familiengeschichte der Joels bezieht. Ich glaube, das könnte auch sehr interessant sein.
Ja, hast du dazu noch eine Antwort zur Frage, die Leo auch gestellt hat, was ist die beste Buchadaption?
Ach so.
Weil ich finde, find das eine schwierige Frage, weil für sehr, sehr viele Filme sind Buchadaptionen, die man nicht erkennt als Buchadaption.
Ja.
Forrest Gump, Stirb langsam, das sind alles auch Romanadaptionen gewesen. Ja. Deswegen, ich glaube, ich sage Forrest Gump. Keine Ahnung, ich meine, ich habe das Buch halt nicht gelesen, aber...
Dann sage ich, ja, Dune von Denis Villeneuve. Also,
ja, das ist eine gute Antwort.
Also wie gesagt, ich habe Dune nicht gelesen, aber diesen Punkt, den Frank Herbert, der ihm so wichtig war, den hat halt Denis Villeneuve genau getroffen, finde ich. Und deswegen finde ich, ist es eine sehr gelungene Verfilmung. Das Lustige ist ja, dass Frank Herbert danach noch Bücher geschrieben hat, wo es darum geht, dass Paul Atreides wirklich ein richtig krasses Arschloch ist, um seinen Punkt aus dem ersten Buch nur nochmal deutlicher zu machen. Also ich glaube, der trinkt dann irgendwie auch Kinderblut und so.
Ja.
Also okay. Gibt's da, also würde ich schon das sagen, wenn ich mir den generellen Punkt anschaue, den Frank Herbert machen wollte.
Okay, ich habe noch einen kurzen von Tessa. Fuck, Mary, Kill mit Back to the Future, Herr der Ringe und Star Wars Episode 4 bis 6. Boah, ich habe eine richtig kontroverse Antwort.
Ich sag Mary Star Wars, also einfach muss der Fuck anfangen. Fuck, Mary, Kill. Fuck, Back to the Future, Mary Star Wars und Kill Lord of the Rings.
Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich genauso machen.
Das ist nicht kontrovers. Obwohl,
also Herr der Ringe zu killen, also ich glaube, die meisten würden Herr der Ringe heiraten, aber es sind auch wirklich sehr, sehr tolle Filmtrilogien, alle drei. Mhm. Ich habe nur, ich finde Back to the Future ist ja meine Lieblingsfilmtrilogie, aber ich sag da trotzdem Fuck, weil es halt so spaßig ist einfach.
Ja, ja.
Und in Star Wars da halt mehr Zeit zu verbringen. Weißt du, das ist ja gerade der Sinn von Mary irgendwie. Das finde ich passend und ja, von den dreien mag ich halt Herr der Ringe am wenigsten, aber ich mag Herr der Ringe trotzdem sehr gerne, aber es ist halt nicht mein großer Favorit.
Ja, also ich finde auch, dass die Herr der Ringe-Filme gut gemacht sind, vor allem für die Zeit sehen die sehen ja immer noch ziemlich, krass, ziemlich gut aus. Aber es ist nicht so, es trifft nicht so mein, es löst mir nicht so viel aus wie bei anderen Leuten.
Hm.
Also Back to the Future ist halt extrem lustig. Star Wars ist halt ikonisch. Erzählt eine tolle Geschichte und hat so einen super Eskapismus-Moment. Und Lord of the Rings ist für mich zu sehr dieses, ja, Leute reden gehobelt und es ist so alles sehr schwer, aber auch mystisch und so. Ist gut gemacht, aber mir fehlt dann so ein bisschen die, also ich mag zum Beispiel nicht so sehr wie die Magie von Gandalf inszeniert wird.
Ach so.
Also es ist schon interessant, weil es halt nicht dieses klassische ist, okay, da kommt aus dem Zauberstab irgendwie was raus. Und das sieht man wie bei Harry Potter, was ich aber mag.
Mhm.
Es ist so, man muss sich irgendwie denken, irgendwas machen die scheinbar, aber ich sehe auch nicht wie. Und das ist vielleicht so ein realistischer Approach zu Magie, von wegen, es funktioniert nicht jeder Zauberspruch, du musst ja immer dreimal mit dem Stock wedeln.
ein realistischer Approach zu Magie.
Ja, also keine Ahnung, wenn sich Leute boxen, dann boxen die auch an Dorn vorbei und so. Und stell dir vor, also es gibt diesen Kampf zwischen Gandalf und Sir Christopher Lee. Da ist die Figur nochmal.
Saruman.
Und irgendwie macht die immer nur so,
oh,
yes, oh. Und dann, keine Ahnung, man sieht, ich habe zumindest nicht verstanden, was die da wirklich machen. Aber vielleicht war es auch extra so gewählt inszenatorisch, weil man das noch nicht so gut inszenieren konnte. Ich weiß nicht, wie die Hobbit-Filme das machen, die habe ich nie zu Ende gesehen.
Ich auch nicht.
Aber deswegen, es gibt so einige Sachen, wo ich einfach nicht so mitfühlen kann mit den Herr-der-Ringen-Filmen. Und deswegen sind nicht schlecht, aber es ist nicht so meine, not my cup of tea.
Okay.
Wie heißt
Spike Lee.
Spike Lee, ja, oh mein Gott, dass du das...
Die Green Book, ne? Ich liebe diesen Clip. Von wegen, what did you think about Green Book? Und dann so...
You guys are British, right?
Let me put it this way. It was my cup of tea. Und dann springt er so fröhlich umher, weil er über diesen Spruch... Und dann fand ich es so sympathisch, weil er offensichtlich irgendwie eine starke Abneigung gegenüber dem Film hat, aber das halt nicht so despektierlich sagen wollte.
Auch seine Kommentare gegenüber Tarantino sind ja auch so geil, weil die weil man ihm... Er macht so ein ganz klares Fuck you, aber ohne Fuck you zu sagen. Er macht es auf die höflichste Art und Weise.
Ja. Genau. Und okay, drei Fragen habe ich noch.
Ja.
Speedrun. Sinfoniana. Einmal, wer von euch ist Elphaba und wer ist Glinda? Kannst du damit was anfangen? Das ist aus Wicked.
Ja.
Glinda ist Ariana Grande und Elphaba ist Cynthia Erivo.
I don't know.
Ich bin Glinda und du bist Elphaba. Ich glaube, die anderen würden, also jeder würde dem zustimmen. Schreib's mal, ich mache eine Umfrage. Genau, Felix Elphaba, Erik Glinda oder andersrum. Da mache ich eine Umfrage bei Spotify. Bitte stimmt doch mal ab. Oder schreib's bei YouTube in die Kommentare, was auch immer. Aber ich finde das schon irgendwie passend. Welches Filmfestival würdet ihr gerne mal besuchen? Was kommt nach der Berlinale Filmfritzen auf in Cannes zum Beispiel?
Wäre geil. Also generell, mich reizen auch momentan große Filmfestivals, weil ich die einfach noch nie so, also ich habe immer bei der Berlinale eine super Erfahrung und bei so kleineren Filmfestivals, wie gesagt, ich hätte auch viel gerne noch mehr Filme gesehen vom türkischen Filmfestival in Nürnberg, aber aus Zeitgründen hat das nicht so gepasst. Das Tolle ist, wenn du auf so ein riesiges Filmfestival gehst, wie die Berlinale, und dann auch extra hinfährst dafür, dann ist das halt, wie wir schon bei der letzten Folge besprochen haben, ist das dein Leben in der Zeit. Genau. Und das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, ach, Montag, wir haben 16 Uhr, ich könnte in 2 Stunden in dem und dem Film sein.
Genau, voll,
geh ich mal hin. Deswegen glaube ich schon, möchte ich, wenn, dann so ein riesiges Venue haben. Also dann Cannes, Toronto, Venedig. Ja,
ich habe auch gerade, also ich würde am ehesten, also Cannes wäre, glaube ich, für mich der logische nächste Schritt. Können wir vielleicht mal im Auge behalten, mal gucken. Aber Cannes fände ich wirklich mega cool. Und ich glaube, die Gegend ist auch schön. Also ich glaube, es ist auch ein toller Ort für ein Filmfestival. Mhm. Und Venedig sehe ich genauso. Ich würde mich am liebsten halt auf Europa beschränken. Toronto finde ich auch ansprechend, gerade weil ich Kanada auch mag. Aber ich glaube, das wäre mir einfach zu viel. Also zu viel, dann dahin zu fliegen und alles. Ich würde sagen, tatsächlich Cannes wäre irgendwie, würde ich gerne mal besuchen.
Tja.
Ja, definitiv.
Der kann.
Ladet uns ein. und die letzte Frage, an welchen Film jemals würdet ihr einen Casting-Oscar verleihen? Ab nächstem Jahr gibt es dann den Casting-Oscar. Ah. Übrigens lustig, die NDZ-Folge ist die erste Ausgabe seit den Oscars. Wir haben nicht ein Wort über die Oscars verloren. Ist aber auch okay, lassen wir jetzt auch bleiben. Aber ab nächstem Jahr gibt es tatsächlich den Casting-Oscar. Und an welchen Film würdest du einen Casting-Oscar verleihen?
Also erstmal, wir haben ganz kurz über Oscars gesprochen, wegen Sing Sing.
Ja, das stimmt.
Aber,
das
ist ja, wir müssen uns auch nicht über Oscars reden, mein Gott.
Nee.
Ich glaube, das ist doch nicht so spannend.
Also, ich habe eine Antwort. Little Miss Sunshine ist ein perfekt besetzter Film, wie ich finde. Jede Figur ist da richtig genial drin in der Rolle, in der sie spielen. Und du musst auch überlegen, Paul Dano und Abigail Breslin, die beide noch sehr, sehr jung waren, beide so eine ihrer ersten Rollen haben, sind heute große Hollywood-Stars. Finde ich das auch wertzuschätzen.
Ja, aber mir fällt gerade gar nichts ein, tatsächlich. Ich gehe durch die letzten Filme durch, die ich einfach sehr mochte. Aber dass ich dann sagen würde, okay, das ist die perfekte Besetzung. Ich finde, ich muss an eine Serie denken. Mhm. Vielleicht kann ich dann cheaten und einfach sagen, El Camino, ich finde bei Better Call Saul, dass es perfekt besetzt ist. Mhm. Also, ich finde, da schaffen das alle Figuren, das auszustrahlen, wie sie auch ankommen. Also, das ist natürlich auch ein bisschen komisch formuliert. Aber ich finde, dass die das alles so perfekt treffen. Also Jonathan Banks zum Beispiel ist halt so, der spielt diese Rolle so perfekt, finde ich. Mhm. Und man könnte auch denken, also der hat auch in Community so eine ähnliche Rolle dann gespielt, so und so bla bla. Okay, dann kann man sagen, okay, das ist aber sein Charakter, der Typ ist halt so. Harrison Ford spielt sich ja auch teilweise sehr, sehr selbst einfach. Aber Jonathan Banks ist einfach so ein lieber Mensch. Wenn man dem Interviews zuhört, das ist so ein lustiger und lieber Mensch einfach. Und dann spielt er halt Mike. Hm. Aus auch Breaking Bad, aber Breaking Bad.
Ich finde ihn aber auch liebenswürdig. Der ist ja nicht nur böse oder so. Ist so ein bisschen grumpy, aber.
Also, Mike ist schon böse. Also, ich weiß, ich habe auch Sympathie mit Mike. Also, Mike ist meine Lieblingsfigur in Breaking Bad und auch in Better Call Saul, vor allem Better Call Saul, weil er viel mehr Screentime hat. Aber es gibt ja diese eine Szene auch, wo er dann sagt, wenn du eine Zeitmaschine hättest, was würdest du machen? Er sagt, ich würde meinen ersten Bribe. Bestechungsgeld. Würde ich nicht annehmen und so. Und es wird ja schon deutlich gemacht. Ich meine, er arbeitet für die Mafia. Also,
Es ist aber dann bist du nicht automatisch ein schlechter.
Also, er bringt auch gute Menschen um. Also, deswegen, ist ja sein Charakter, seine Charakterentwicklung. Deswegen, ich glaube, ich würde da dann vielleicht einfach El Camino sagen. Auch wenn da Dingens nicht vorkommt. Wie heißt er? Bob Odenkirk.
Naja, die finde ich aber auch toll besetzt. Ist ein toller Schauspieler.
Bob Odenkirk spielt das so gut.
Ja.
Deswegen, ist vielleicht eine cheap Antwort, aber
nie einen Emmy gewonnen für die Rolle.
Nee, das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr schade.
Ja, ja. Genau, vielen, vielen Dank für die Fragen an alle, die so schnell reagiert haben. Wir haben auch einige Fragen nicht beantwortet aus Zeitgründen, aber vielleicht behalten wir die einfach mal für die nächsten Folgen. Und jetzt geht's noch ganz, ganz schnell rein ins...
Das Filmfritzen-Trailer-Quiz.
Die Angst.
Du hast richtig Angst, sorry, ich hatte was
gemacht. Na toll.
Kurz abgeschaut. Aber bei dir geht's los, ne? Genau. Du, einen alten Trailer für dich.
Ja.
Okay, let's go.
Oh, den müsste ich erkennen.
I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
Babylon?
Nee.
Oh, scheiße. Okay, mach weiter.
This one comes highly recommended.
Dream place. What are you doing?
Get out of the car.
Yes. The girl is still missing.
Stop.
What's wrong?
Ist das Mulholland Drive?
Ja.
Wow, Arschloch.
Ich finde, das ist ein ganz toller Trailer. Den habe ich mir vorhin mal ganz angeguckt. Ich fand es interessant, dass du auf Damien Chazelle gegangen bist, also auf Babylon, weil ich finde, der Anfang, gerade diese Musik hier, es klingt mega nach Damien Chazelle. Also ja. Sei es jetzt La La Land, Babylon oder Whiplash vor allem. Finde ich, ja, absolut nachvollziehbare Assoziation. Später im Trailer wird dann auch noch gesagt, Mulholland Drive. Und dann hätte ich gedacht dazu. Aber ja, spannend. Ich habe fast damit gerechnet, dass du eine Weile länger brauchst, weil das nicht
weil
so
dumm bin. Super, danke.
Weil es nicht so super ersichtlich ist. Aber zum Glück haben wir ja jetzt genug über Mulholland Drive schon gesprochen. Genau. Okay, und jetzt.
Bei Babylon, ich dachte nämlich wirklich, dass es die Stimme von Margot Robbie wäre gerade.
Ach so, krass.
Bei diesem What is this place?
Naja, so ein bisschen so dieses naive.
Ja. So, wie heißt die nochmal? Nelly Leroy oder so?
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber ja.
Ja, genau. Aber nee, das war Naomi Watts, aber ich finde auch, die hat nicht so eine sehr distinktive Stimme. Mhm. Genau. Okay, und jetzt der aktuelle Trailer für mich.
We have apprehended a dangerous experiment. Where is he?
He escaped.
Lilo und Stitch?
Ja.
Okay.
Ja. Also, es war sehr cheap, ich weiß, aber ich dachte, dann könntest du auch noch mal ganz kurz deine, als großer Lilo und Stitch-Fan, deine kurze Meinung zu dem Trailer abgeben.
Ich habe die Serie damals richtig gern geguckt, aber es hat eine echt Weile gedauert, bis ich den Kinofilm mal geguckt habe. Und den wollte ich eigentlich auch ganz gerne mal rewatchen, weil er ist ja auch so ein Special Darling irgendwie für viele, was so Disney-Filme angeht. Und was ich sehr schade finde, was auch so voll der Twitter-Outburst war darüber, dass Pleakley und Jumba oder Jumbo oder irgendwie so, dass die beiden Aliens, die eben nach Stitch jagen, die so ein bisschen das Comic Relief-Duo sind, dass sie wahrscheinlich vor allem in so einer Human Disguise zu sehen sind, um vermutlich Kosten zu sparen, was sehr schade ist, weil sie eigentlich in der Serie sich immer einfach so billig als Menschen verkleiden. Also Pleakley, dieses einäugige Alien, dann einfach so eine Perücke und so ein Kleid anhat und so und auch so ein bisschen Drag-mäßig ist. Das sind so mit die besten Gags in der Serie oder dem Film gewesen und das wird dann wahrscheinlich einfach gestrichen wegen Kostengründen, was ich sehr schade finde. Ich finde aber Lilo und Nani richtig gut besetzt. Und ich finde Stitch sieht auch ordentlich aus. Ich finde immer noch, es ist ein Live-Action-Remake, muss nicht sein, kann man auch lassen. Aber sieht wie einer der besseren aus, würde ich sagen. Es lockt mich aber auf jeden Fall nicht ins Kino. Also ich glaube, da werde ich auch nicht ins Kino gehen. Genauso wie auch in Snow White, der jetzt in 5 Tagen startet. Das interessiert mich einfach nicht.
Ja, ich fand Stitch, also ich habe den Trailer gesehen, ich habe die Serie halt auch wirklich nie ganz oder, also ich glaube, ich habe nie ganze Folgen gesehen tatsächlich. Aber ich fand auch, dass Stitch ziemlich gut gemacht ist dafür und wenn sie den Humor da conveyen können.
Ja.
Ja, aber finde ich auch schade, dass sie dann halt diese Human Disguises machen. Aber man weiß es auch noch nicht 100%. Man hat ja nur diese das eine stimmt. Stelle gesehen, vielleicht soll es einfach so ein kleiner Review sein.
Ja.
Kann ja sein.
Es ist auch. Ich finde auch, also ich habe das Gefühl, dass Stitch mittlerweile mehr als alles andere ein Merchandise-Produkt ist. Mhm. Aber das finde ich krass, weil der so in den letzten 5 Jahren nochmal richtig zurückgekommen ist als Plüschtier, als Actionfigur oder was auch immer. Mhm. Und das wird auf jeden Fall nochmal so einen Anstoß geben.
Ist dir das aufgefallen im Trailer? Du hast ihn ja auch ganz gesehen, ne?
Mhm.
Dass es eine Referenz, also es ist wahrscheinlich keine Referenz, aber es gibt einen Shot, der einfach fast 1:1 im Sonic-Trailer auch vorkamen.
Echt? Welchen?
Es gibt dieses Haar von Stitch, wird von diesem Agenten
irgendwie gefunden
und er hält das so rein und ich dachte so, Gibt es nicht genau die Szene auch mit Dr. Eggman in irgendeinem Sonic-Film oder so?
Ja, also in den Sonic-Filmen ist es ein Running Gag, dass, dass Dr. Eggman sich das Ding von Sonic, so einen Stachel von Sonic an die Zunge hält und dann so einen elektrischen Schock kriegt.
Ja.
Ja.
Und ich dachte irgendwie, das ist halt auch im Trailer schon so eine Szene, wo er die so anguckt, so in die Kamera hält. Und Sid hat auch so ein blaues Haar, was nicht so lang ist, aber auch so, das ist so übel dick. Und das dachte ich so, war ich so, oh, okay, krass, das ist so Parallele. Also ich glaube nicht, dass es eine extra Referenz an den Film war, aber ich war so, ah lol, diesen Shot kenne ich.
Ja. Okay, ja. Lilo und Stitch, das Remake.
So.
Alright, dann eineinhalb Stunden mal wieder, let's go. Wir haben nächste Folge, die April-Folge, hört euch auf jeden Fall an. Wir haben einen ganz besonderen Gast dabei, soll ich jetzt schon mal so sagen. Da freue ich mich sehr drüber. Wir haben jede Folge einen ganz besonderen Gast dabei, natürlich.
Also aber jede Monatsfolge.
Ja, genau. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für alles, Leute. Wir lieben euch. Ohne euch könnten wir das nicht machen.
Ja, danke an unsere Patreons.
Genau.
Blenden wir jetzt ein.
Folgt uns auf Letterboxd, folgt uns auf Instagram und sonst irgendwo. Und damit bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Geht ins Kino. Ciao.